Der Politikgeflüster-Podcast.
Auch in Sachsen-Anhalt gibt es da Probleme.
Wir haben Klassenräume, die kein Waschbecken haben. Wir haben möglicherweise in Toiletten noch nicht genügend Waschbecken. Wir haben Schulen, da gehen die Fenster nicht richtig auf. Also ein Lüftungsregime in irgendeiner Weise hinzukriegen, wird auch sehr, sehr schwierig. Insofern ist es ein bisschen Wunschdenken und ich glaube, alle Beteiligten hoffen nur, dass dieses Experiment irgendwie gelingt.
Es ist ein Experiment nicht nur mit der Bildung, sondern auch mit der Gesundheit der Kinder und deren Familien, klagen viele, vor allem angesichts steigender Infektionszahlen und Corona-infizierter Reiserückkehrer. Und doch, der Präsenzunterricht mag riskant sein, aber er ist wichtig.
Eine alleinerziehende Mutter, die am Lockdown verzweifelt.
Ich gebe mein Bestes, aber ich bin doch auch nur ein Mensch.
Lehrer, die über sich hinauswachsen.
Das ist halt eine Zerreißprobe.
Und ein Minister mit Verständnis, aber ohne Lösungen.
Das haben wir uns alle nicht ausgesucht.
Familien im Dauerstress zwischen Beruf und Homeschooling.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Die Zukunft unserer Schüler ist digital. Ihre Schulen allerdings sind es nur selten. Mit dem Digitalpakt wollte Deutschland endlich aufholen, doch dann kam die Corona-Krise. Ein Stresstest für die digitale Bildung, der zeigt, die Herausforderung ist riesig. Was können wir aus den Erfahrungen lernen und wie gut ist sie eigentlich, unsere digitale Bildung?
Heute mal angenommen, der Ausbruch vom Coronavirus macht Bildung in Deutschland viel digitaler. Wenn das so käme, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so hier anhören.
4 Jahre nach der Corona-Krise ist Bildung in Deutschland weitgehend digital geworden. Allein im vergangenen Jahr wurden 10 neue Online-Universitäten gegründet. Auch Schulen bieten deutlich mehr Online-Unterricht an. Studien zeigen allerdings, immer mehr Kinder haben Konzentrationsschwierigkeiten und Defizite bei Sozialkompetenzen.
Ja, das war ein Ausschnitt aus der ARD-Sendung oder online nur verfügbare Sendung, auch als Podcast hörbar, Was wäre wenn? Und da hat man einmal das Experiment unternommen, was ist denn eigentlich ein paar Jahre nach Corona und was ist mit Schule? Und genau das ist das, was wir uns heute anschauen wollen in unserer Spezialausgabe der Sommerreihe Corona und wir werfen heute einen Blick auf Schule. Denn dieses Thema, was für uns ja irgendwie als Podcast, der aus Schule kommt, so naheliegend war, war für uns nicht so naheliegend. Aus dem einfachen Grund, weil wir uns eigentlich gegen dieses Thema entschieden hatten. Aber dann gab es zu viel Hörerinnen-Feedback in dieser Richtung und dann haben wir uns entschieden, warum eigentlich nicht. Und dementsprechend ist das heute unsere Sonderfolge, die genau am ersten Tag des Schulbeginns im neuen Schuljahr erscheint. Dementsprechend viel Spaß im neuen Schuljahr im Land Brandenburg und Berlin. Und ihr habt das Richtige dafür auf die Ohren bekommen heute in unserem Podcast. Ja, und damit hinein in unser Thema Schule und Corona. Das ist ein ziemlich weites Feld, wie Fontane sagen würde. Wir wollen versuchen, es heute ein bisschen in Bahnen zu lenken und versuchen, so ein bisschen festzustellen, was hat denn Corona mit Schule gemacht? Im Positiven wie im Negativen, wo sind vielleicht die Felder, die vor uns liegen? Und wie immer ist das Wichtigste in dieser ganzen Sache nicht ich, sondern diejenigen, die hier diskutieren, unsere Flüsterer. Und heute habe ich als Frage, die ja ähnlich wie bei der Corona- und Jugendfolge eigentlich ja die ist, die klar ist, weil es betrifft euch am nächsten, die Frage, wie habt ihr denn Schule in der Corona-Phase wahrgenommen? Und LD beginnt.
Vorweg, ich sehe das Ganze wahrscheinlich konträr zu der Majorität der Schüler, aber das resultiert wahrscheinlich auch daraus, dass meine Lernsituation zu Hause recht privilegiert ist. Ich habe die ganze Situation bzw. diese ganze Homeschooling-Phase eigentlich als sehr entspannt wahrgenommen. Dementsprechend würde ich mich da wahrscheinlich nicht der Mehrheit anschließen.
Ja, also was das Lernen zu Hause angeht, da kann ich LD zustimmen. Ich fand viele Fächer auch relativ entspannt oder ja, mir hat es sehr gefallen, dass ich mir das selbst aufteilen konnte, wann ich was mache. Ich hatte dann allerdings relativ große Probleme mit dem Rücktritt in die Schule. Und dadurch, dass ich ja in der 12. Klasse war, waren es nur 4, 5, 6 Wochen, so genau weiß ich es nicht mehr. Und das fand ich schon sehr schlimm, dann auf einmal alle Klausuren schreiben zu müssen. Deswegen kann ich mir nicht nur vorstellen, ich weiß es auch von Freunden, die mir das erzählt haben, dass es im zweiten Lockdown noch mal schlimmer war und dass es eine enorme Stressbelastung für die Schüler ist, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Genauso habe ich das zum Glück nicht wahrgenommen, aber in meinem Umfeld gesehen. Und deswegen würde ich die Situation ein Wort als chaotisch und nicht genug entlastend beschreiben für die Schüler und Schülerinnen.
Ich bin EN. Und ich würde mich da LD komplett anschließen. Also das liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie ein privilegiertes Lernumfeld hatte, aber ich bin einfach ein Mensch, der sich die meisten Sachen selbst beibringt, der am besten alleine lernen kann. Ich hatte nie wirklich Probleme damit, Fristen einzuhalten, habe immer einfach alles gemacht, habe mich nicht beschwert und mir keine Ausreden gesetzt. Und meine Selbstständigkeit hat mich da relativ weit gebracht.
Bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen so eine Mischung aus dem, was LD und was EN gesagt haben. Zum einen würde ich schon sagen, dass ich eine sehr privilegierte Lernsituation habe. Ich habe mein eigenes Zimmer, ich habe meinen eigenen Laptop, ich habe einigermaßen gut funktionierendes Internet, sofern man das in Deutschland irgendwie haben kann. Auf der anderen Seite kann ich, denke ich, schon auch sehr gut mir Sachen alleine erarbeiten. Dennoch muss ich zugeben, dass es mir jetzt gerade im zweiten Lockdown, wo ich in der 11. Klasse war, relativ schwer gefallen ist, an manchen Stellen sich noch zu motivieren, weil diese Noten im Gegensatz zum ersten Lockdown, wo ich noch in der 10. Klasse war, dann doch auch irgendwie mehr Relevanz hatten für mein Leben und auch schon für mein Abitur wichtig sind. Von daher war das schon manchmal eine sehr große Belastung für mich. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich nicht meine Abi-Prüfungen so halb im Lockdown geschrieben habe. Von daher hatte ich da auch nochmal ein bisschen Glück irgendwie.
Ich stimme meinen Vorrednern komplett zu. Es war aber irgendwie immer so ein Auf und Ab. Es war teilweise sehr frustrierend. Es gab Zeiten mit technischen Problemen und irgendwas ist ausgefallen. Und deswegen, es war immer schwierig. Also theoretisch, also auch meine Selbstständigkeit war einfach, also hatte ich es wahrscheinlich einfacher als andere. Aber trotzdem gab es dann auch Zeiten, wo man sich dachte, ich will wieder zurück in den Präsenzunterricht.
Hallo, ich bin LZ. Also ich muss auch sagen, ich muss zwischen beiden Lockdowns unterscheiden. Ich fand den ersten auch ziemlich entspannt und dann hat man auch seine eigene Struktur entwickelt und kam ganz gut klar, konnte sich das erarbeiten. Aber im zweiten Lockdown war es teilweise Stress, weil 50.000 Videokonferenzen waren und dann sich 50.000 nochmal überschnitten haben und mir manchmal auch noch die Motivation gefehlt hat. Es gab aber Abgabenfristen und es war alles nicht so gut. Und ich muss sagen, ich kann mir auch Sachen relativ gut selbst erarbeiten, bis auf in Mathe. Und das fand ich nicht so gut.
Ja, mit Mathe haben ja viele ihre Schwierigkeiten. Ich glaube, da bist du nicht die einzige LZ. Ja, herzlichen Dank für diese kleine Vorstellungsrunde. Nun wäre es ja gut, wenn wir darüber sprechen würden mit unserem eigenen Wissen. Das ist, glaube ich, bei dem Thema auch vorhanden. Aber es ist immer günstig, jemanden dabei zu haben, der den Blickwinkel erweitert. Und da bietet es sich an, jemanden dabei zu haben, er wurde mal so tituliert als der Twitter-Papst des Twitter-Lehrerzimmers. Also es gibt ja tatsächlich auf Twitter so ein Twitter-Lehrerzimmer. Ist ja kein eigener Raum, sondern eher mehr so eine Sammlung von interessierten Lehrerinnen und Lehrern. Und er hat da nicht ohne Grund eine relativ große Reichweite erreicht, weil er im Bereich Digitalisierung vor allen Dingen als Vorreiter gilt, aber ich glaube auch so generell mit seinen Ansichten ja für viele ja Schwerpunkte, Zukunftsvorstellungen bildet, wie auch immer. Bei uns heute zu Gast ist Björn Nölte. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Kabisch. Das ist ja total nett. Also ich erröte ja, ich bin ja über diesen Titel gar nicht so glücklich, aber vielen Dank für die nette Vorstellung.
Würden Sie sich selber also nicht einschätzen? Also Twitter-Papst ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber sonst?
Ja, ich habe es immer, auch als ich an der Schule war, immer so gehalten, dass ich immer glücklicher war, wenn die Schüler im Mittelpunkt stehen und nicht der Lehrer. Deswegen tue ich mich wahrscheinlich selber so ein bisschen schwer damit. Und deswegen freue ich mich ja auch hier, dass wir ja vor allen Dingen auch den Jugendlichen Flüsterern sozusagen zuhören können. Ich fand das schon ganz spannend, was da eben alles geäußert wurde, und hätte auch gleich 5 Anknüpfungspunkte, wo ich mich da in eure Spur begeben würde. Aber ja, also wenn was vielleicht mich jetzt ausmacht, ist, dass ich so mit verschiedenen Perspektiven an diese beiden Lockdowns rangehen kann. Denn ich war im ersten Lockdown als Oberstufenkoordinator und Lehrer direkt an der Schule noch beschäftigt und habe da also Einblicke direkt aus der Praxis gewinnen können und bin jetzt sozusagen inzwischen in die Schulaufsicht gewechselt und verantwortlich für 33 Schulen und habe da eben auch den Blick einmal aus der Sicht der Administration, aber eben auch auf ganz unterschiedliche Schulen. Und das ist vielleicht auch etwas, was interessant sein kann.
Das ist auch so ein bisschen unsere Vorgehensweise. Also ich habe heute den Plan, oder wir haben den Plan, dass wir ein bisschen unterscheiden nach den beiden Lockdowns, wie Sie es gerade genannt haben, den beiden Phasen der Schulschließung, um vielleicht mal zu schauen, wie waren die Wahrnehmungen in den beiden Phasen, was waren vielleicht Probleme, um dann vielleicht am Ende so eine generelle Zukunftsdiskussion zu führen oder was auch immer, was Schule daraus mitgenommen hat oder vielleicht auch nicht. Deshalb, Herr Nölte, vielleicht fangen wir mit der ersten Phase mal an. Sie haben ja gesagt, Sie waren zu dem Zeitpunkt noch Oberstufenkoordinator in Potsdam. Wie haben Sie denn aus Schulleitungsperspektive das wahrgenommen, dieses plötzliche Werfen in eine Phase der Unstrukturiertheit, Unklarheit? Wie sind die da quasi rangegangen? Wie war Ihr Gefühl?
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich kann original 1:1 an das anknüpfen, was jetzt die Schülerinnen und der Schüler schon gesagt haben. Vor allen Dingen, also wir haben immer versucht, das Ganze aus dem Blickwinkel der Schüler zu sehen. Und die Lage war für die Schüler eben, glaube ich, sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Von Anfang an war das so, dass man sehr unterschiedlich mit dieser Situation zurechtkam. Und ich glaube, das liegt gar nicht mal so sehr daran, wie gut man jetzt selbst organisiert damit umgehen kann. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber es ist einfach so, dass die Verhältnisse so unterschiedlich waren. Ja, auch Schüler, die total gut ausgestattet waren, mussten sich dann aber teilweise zu Hause dann eben auch die Betreuung der ganz kleinen Geschwister teilen und kamen damit nicht so gut zurecht. Und was wir an der Schule recht schnell versucht haben zu etablieren, ist, dass wir versuchen, nicht alles über einen Kamm zu scheren. Also dass wir zum Beispiel versuchen, in sowas wie Study Hall angeboten, die Schule zu öffnen für die Schüler, die eben kommen wollen, aber gleichzeitig den Schülern, die sagen, nicht so wie EN zum Beispiel, ich bin super organisiert, ich habe zu Hause WLAN und eine tolle Ausstattung, ich kann es von zu Hause machen, dass man denen auch ermöglicht, das eben von zu Hause aus zu machen. Und ich bin eben in der Lage gewesen, dass an unserer Schule die digitale, ich sag mal, Kultur, jetzt nicht nur Technik, sondern Kultur auch sehr weit fortgeschritten war, sodass also mein Seminarkurs sich von mir verabschiedete mit den Worten, ändert sich ja gar nicht so viel, Herr Nölte. Wir haben jetzt nicht mehr Unterricht hier vor Ort, sondern das machen wir per Videokonferenz, vielleicht mal, wenn es nötig ist. Aber ansonsten ändert sich gar nicht so viel, weil wir sämtliche schriftlichen Texte und alle Kommunikation lief auch davor schon digital ab. Ja, Schüler konnten sich auch zum Beispiel im Krankheitsfall von zu Hause auch schon per Videokonferenz dann dazuschalten, sodass vieles, also es war tatsächlich, aber es ist, glaube ich, ein Ausnahmefall, so ein bisschen die Stimmung von, jetzt können wir mal zeigen, was wir digital können an der Schule, mehr als, oh Gott, was kommt denn da jetzt? Nicht? Aber das ist bestimmt nicht typisch für alle Schulen in Brandenburg gewesen.
Dann spiegeln wir es mal. Wir haben ja genug, die einen anderen Blick vielleicht haben. Wie würdet ihr das dann wahrnehmen, diese erste Phase, gerade an den Punkten ansetzen, die Herr Nölte gerade geschildert hat, also digitale Beschulung, Aufgaben, Umgang damit, wie würdet ihr das quasi aus eurer Sicht einschätzen? Aha, du darfst beginnen.
Ich finde, durchwachsen ist an der Stelle das richtige Wort. Also es gab einige Lehrer, die mit der Situation sehr gut umgehen konnten, keine Frage. Die haben uns genau die richtige Anzahl an Aufgaben gegeben. Wir hatten damals noch die Schulplattform Lownet, die ist jetzt eher weniger in Benutzung. Das hat dann wirklich gut funktioniert, aber wir hatten auch Fälle, in denen Lehrer uns einfach mit Aufgaben überhäuft haben, ohne Maß, auch nachdem man dann als Schüler das Feedback gegeben hat, dass es zu viel ist, weitergemacht haben. Und teilweise musste man dann für jede Unterrichtsstunde einen 500 bis 600 Wörter langen Text schreiben, eine Rede, einen Kommentar, ganz, ganz unterschiedlich. Und das ist einfach nicht realistisch. Wir haben teilweise Inhalte nachgeholt, die wir in der Zeit im normalen Unterricht, also in Präsenz, überhaupt nie hätten schaffen können. Und einige Lehrer, die hatten dann mit der Technik auch Probleme. Was auch störend war, ist, dass dann manche Mails am Wochenende ankamen mit einer Deadline zum Montagabend oder unterschiedliches. Das hat dann mich persönlich in diesen Fällen überrollt. Die meisten haben es gut gelöst. Ich würde sagen, schon drei Viertel. Aber bei einigen war es einfach viel zu viel. Und dann hat man als Schüler auch leicht den Überblick verloren. Und es war einfach so frustrierend.
Anschließend dazu finde ich, dass die größte Problematik vor allem zu Beginn dieser Phase in der kapazitären Überlastung der Lernplattform bestand. Das heißt, die ersten Wochen, die ersten Tage war LowNet jetzt in unserem Fall überhaupt nicht zugänglich. Es ist ständig abgestürzt, die Kapazitäten waren permanent ausgelastet. Dementsprechend waren wir gar nicht in der Lage, quasi die Aufgaben zu empfangen und die Aufgaben zu verarbeiten. Und dementsprechend hat sich das dann quasi angesammelt. Und als dann die Kapazitäten da waren, als dann die Kapazitäten bestanden, kam das wie eine Lawine auf uns zu, teilweise. Also vor allem in den ersten Tagen.
Ich stimme erstmal meinen Vorrednern komplett zu. Es war wirklich technisch manchmal grausam. Man ist wirklich, das ist nicht übertrieben oder so, man ist teilweise wirklich tagelang nicht in die Lernplattform reingekommen und dann mussten wir das irgendwie anders kommunizieren und das ging dann auch immer nicht, weil die Lehrer ja auch, ich sag mal, eine begrenzte Anzahl an Speicherplatz in ihren Posteingängen haben. Ich muss aber auch sagen, man hat sich natürlich viel beschwert mit diesem ganzen, das ist zu viel und teilweise war es auch wirklich zu viel. Mir hat das aber ziemlich weitergeholfen. Also zum einen, dass wir wirklich 90-minütigen Stoff bekommen haben, der die 90 Minuten gefüllt hätte. Ich saß teilweise wirklich, also fast jeden Tag 4, 5, 6 Stunden halt zu Hause und habe mich an die Aufgaben gesetzt. Ich bin eher auch relativ dankbar dafür, weil es mir noch mehr weitergeholfen hat, selbstständiger zu werden, weil ich unglaublich ordentlich mir alles aufschreiben konnte, sage ich mal. Im Unterricht hat man da ja eher weniger Zeit für und das hat mir extrem im Abitur geholfen, weil ich so sehr koordiniert und geordnet all meine Aufzeichnungen durchgehen konnte.
Da würde ich dir gerne widersprechen, also nicht in nicht in deinen Erfahrungen natürlich, aber gerade was ja das Wiederholen im Abitur angeht, das ist mir persönlich aufgefallen, dass ich einige Inhalte gerade in Chemie total vergessen hatte, die wir in genau dieser Zeit behandelt haben. Und ich habe mir das säuberlich aufgeschrieben, ich habe alle Aufgaben akkurat erledigt, ich war immer up to date und trotzdem hatte ich diese Lücke. Es war, als hätte jemand aus meinem Gehirn diesen Zeitraum einfach rausgeschnitten. Und das ist ein Phänomen, das ich auch von Freunden kenne, die haben mir das auch so erzählt, dass sie sich an diese Zeit entweder gar nicht oder meistens viel, viel schlechter erinnern können als an das, was wirklich im Unterricht aktiv besprochen wurde. Und dadurch, dass wir diesen Austausch nicht hatten, keine Fragen stellen konnten, hatte ich den Eindruck oder war es bei mir so, dass ich auch viel länger für die Aufgaben, für das Verständnis gebraucht habe und dadurch auch weniger Struktur hatte.
Also speziell in Chemie kann ich dir da absolut zustimmen, da haben wir auch privat drüber gesprochen, aber dass wir keine Fragen stellen konnten, ist absolut falsch. Ich habe so oft mich irgendwelchen Lehrern zugewandt und habe dann Feedback bekommen, wenn ich irgendeine Frage hatte. Also es ist klar, dass man auch irgendwo dachte, okay, man will die Lehrer nicht überlasten, aber speziell in Mathe, wo wir sowieso nochmal eine Sondersituation hatten, ich glaube, da können mir viele Schüler zustimmen, habe ich einfach gefragt, wenn ich eine Frage hatte und habe ein Bild wiederbekommen mit dem Rechenweg und dann hat sich die Sache erledigt. So. Also jetzt nur als Beispiel und nur als meine Erfahrung.
Ja, also ich habe das genauso gemacht wie du. Mir hat es nur nicht in jedem Fall weitergeholfen. Also das Persönliche, dieses langsamere Erklären und das habe ich gerade in Mathe gebraucht, das ist nicht meine Stärke, das hat doch gefehlt. Also ein schriftlicher Lösungsweg kann hilfreich sein oder ist es auch gut, wenn es den meisten hilft. Aber bei mir war es nicht so. Vielleicht ist es auch nur meine Individualperspektive.
Ich will jetzt auch um Gottes Willen nicht bestreiten, dass es besser ist, zum Beispiel komplexe mathematische Formeln im Unterricht erklärt zu bekommen. Ich wollte nur darauf eingehen, dass du gesagt hast, dass man absolut keine Fragen stellen konnte. Und das ist halt mein Kommentar dazu.
Jetzt hört es, du hast lange gewartet.
Alles gut, es geht ja um Diskussionen hier in diesem Podcast, von daher habe ich da auch gerne zugehört. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich, wenn ich mir das so anhöre, ganz froh bin, dass ich letztes Jahr nicht in eurer Stufe war, weil, sofern ich mich erinnere, hatte ich persönlich jetzt nicht so viel zu tun. Also ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich die meiste Zeit mehr oder weniger rumsaß und nichts wirklich gemacht habe, obwohl ich eigentlich die wichtigsten Aufgaben schon gemacht habe, hoffe ich zumindest. Für mich war vor allem ein Problem, dass wir ja am Ende der 10. Klasse eine Prüfung schreiben mussten in Mathe, Deutsch, Englisch. Und Deutsch und Englisch waren da kein Problem für mich, aber vor allem in Mathe hat man schon gemerkt, was ihr auch schon gesagt habt, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, das im Distanzunterricht sich selber zu erarbeiten. Da kann man so viele Daniel-Jung-Videos gucken, wie man möchte. In der Prüfung geht es dann doch irgendwie ein bisschen schief. Ich habe die 10. Klasse bestanden, ist jetzt also auch nichts Schlimmes und das Zeugnis ist mir auch relativ egal. Aber es war schon teilweise sehr schwierig und ich weiß auch von ehemaligen Klassenkameradinnen von mir, die damals mit mir in derselben Klasse waren, dass die damit schon krasse Probleme hatten und sich ihr Durchschnitt auch einfach sehr stark verschlechtert hat in dieser ersten Lockdown-Phase.
Die Herausforderung in der 11. Klasse, ich meine, du warst ja in der 10. Klasse zu dem Zeitpunkt, war ja nun aber auch, dass man in jedem Fach, bis auf Sport oder DS oder so, eine Klausur schreiben muss. In der Theorie in Brandenburg wurde das ja dann im zweiten Halbjahr so ein bisschen eingeschränkt und wir mussten, ich glaube, 2 Klausuren oder 3 Klausuren nicht schreiben. Aber wir hatten ja Stoff zu lernen, quasi in jedem Fach für eine Klausur. Und deswegen haben wir meiner Meinung nach, keine Ahnung, ist meine Wahrnehmung, auch so viel zu tun gehabt. Und speziell auch in den Leistungskursen. Also ich kann mich daran erinnern, dass unser Schulleiter eine enorme Struktur hatte in seiner Unterrichtsvorbereitung mit 100.000 Unterordnern und hier ist das Dokument und bli und bla. Und wir da fast nie Probleme hatten. Also das kam ja dann so auf uns zu.
Ich würde gerne noch was ergänzen. Und zwar finde ich es auch problematisch, das hast du gerade angesprochen, hast du eben mit den Klausuren oder JS davor, dass wir fast alle Klausuren schreiben mussten und anderen Schulen in Potsdam beispielsweise bis auf die Leistungskursklausuren alles erlassen wurde. Und da hat man schon als Schüler den Eindruck, dass man ja nicht für voll genommen wird, dass es jeder für sich selbst entscheiden kann und dass es dafür überhaupt kein Maß gibt. Und ich fand das ziemlich bitter in dem Moment, gerade was Mathe angeht, das ist das schönste Beispiel natürlich, dass es so unterschiedlich gehandhabt wurde. Und irgendwie hatte ich auch Richtung Ende des ersten Lockdowns das Gefühl, dass jegliche Transparenz verloren gegangen ist. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wer jetzt die Entscheidungen trifft, was uns Schüler betrifft, inwiefern wir da überhaupt beteiligt sind, wie wir uns beteiligen können. Das hat mir persönlich sehr stark gefehlt in dieser Zeit.
Da muss ich euch beiden hundertprozentig zustimmen. Ich habe ja dann die Situation leider in dem zweiten Lockdown jetzt auch erlebt, wo ich ja dann 11. Klasse war. Und man muss leider sagen, dass sich das alles 1:1 wiederholt hat. Also klar, wir hatten Wechselunterricht, was das jetzt gebracht hat, sei mal dahingestellt. Hat manchen bestimmt schon weitergeholfen. Aber gerade das mit den Klausuren, uns wurden dann auch, ich glaube, 2 Klausuren erlassen. Ja, ich glaube 2 Klausuren. Und dann hört man von anderen Leuten, die auch in Brandenburg auf die Schule gehen, dass sie nur ihre Leistungskursklausuren schreiben müssen. Und dann fühlt man sich schon so ein bisschen verarscht. Das ist jetzt was speziell unsere Schule betrifft. Das gilt natürlich auch nicht für alle. Aber das war schon sehr schwierig, manche Klausuren zu schreiben. Und man hatte davor, keine Ahnung, 2-mal Präsenzunterricht oder so. Das war schon nicht so schön.
Vielleicht holen wir Herrn Nölte wieder dazu. Der hat intensiv zugehört. Herr Nölte, können Sie was mit diesen Wahrnehmungen anfangen? Ging es Ihnen in Ihrer Schule zu dem Zeitpunkt genauso?
Ja, damit kann ich ganz, ganz viel anfangen. Und da sind jetzt mehrere Punkte drin, die ich für extrem wichtig halte. Also das eine ist natürlich immer diese Spannung zwischen Freiheit und Autonomie der einzelnen Schule und zentraler Steuerung. Nicht? Und man sieht ja ganz deutlich bei dem, was jetzt gesagt wurde, dass das auch von Schülerseite ein Bedürfnis danach gibt, einheitlich und transparent vorzugehen. Das kann ich komplett verstehen. Ja, es gab ja irgendwie im Raum Brandenburg Schulen, die alle Klausuren geschrieben haben und diejenigen, die nur die Leistungskurse geschrieben haben. Das ist eben auch gesetzlich möglich gewesen. Und der Gesetzgeber hat dann oder diejenigen, die die Verordnung gemacht haben, haben gesagt, wir überlassen das den Schulen. Und diejenigen, die jetzt meinen, dass für ihre Schüler das sinnvoller ist, eben andere Bewertungsformen anzuwenden, die machen das so. Nicht? Und das heißt ja nicht unbedingt, dass die einen Schüler mehr arbeiten, die anderen weniger, die einen bessere Noten, die anderen schlechte Noten bekommen, aber es wird eben als ungerecht wahrgenommen. Ja, das kann ich jetzt sozusagen auch nicht auflösen. Aber ich kann das nur bestätigen, dass das als ungerecht empfunden wird, kann ich komplett verstehen. Was mir aber bald noch wichtiger ist, ist das generelle Thema Prüfung. Also, dass ich das höre, das höre ich nicht zum ersten Mal, dass Schüler dann sagen, wie ihr das jetzt geschildert habt, wir kommen zurück nach 1 oder 2-mal Präsenz und schreiben dann irgendwie zig Klausuren. Da sträuben sich mir die Nackenhaare. Also da ist meines Erachtens ein Riesenfehler im System, weil die Prüfungen, die da durchgeführt wurden, noch so, würde ich sagen, im alten System verhaftet sind und man sich da nicht rechtzeitig generell auf den Weg gemacht hat, auch sinnvollere Prüfungsformen zu finden. Ja, das ist, da ist, glaube ich, ein großes Manko darin, dass dass viele Schulen und Lehrer, ohne jetzt direkt den Mann anzugreifen, die Hauptaufgabe darin sahen, wir müssen jetzt Noten machen, wir müssen Klausuren schreiben, auf Teufel komm raus. Und es gibt so fantastische, tolle Prüfungsmöglichkeiten, die nicht in diesem typischen Klausurformat stattfinden und anders realisiert werden können. Und da sind ganz, ganz viele Schulen noch, glaube ich, ganz am Anfang und noch nicht da angekommen, wo man heute stehen kann. Ja, das ist für mich ein Riesenproblem. Auch dieses, nicht, was ich jetzt so am Nebensätzen von euch so gehört habe, naja, ich habe mir doch alles aufgeschrieben und gelernt in Chemie und dann habe ich es alles vergessen. Das zeugt ja auch von einer Prüfungskultur insgesamt, wo offenbar ganz viele Anforderungen noch darin bestehen, Dinge auswendig zu lernen und dann ja, auszuspucken am Tag der Klausur. Und ich glaube, da haben unsere Schüler noch was viel Besseres verdient, ehrlich gesagt. Ja, ich meine, ihr seid jetzt schon am Ende der Schullaufbahn und werdet dann von Reformen wahrscheinlich nicht mehr so viel profitieren. Aber aus euren Äußerungen sehe ich, dass das wichtig ist, sich da wirklich zu verändern. Und da gibt es auch schon tolle andere Ansätze, die man nur umsetzen muss.
Es gibt jetzt ganz viele Meldungen, wir gehen gleich dazu. Vielleicht könnt ihr uns trotzdem mal zwei Beispiele nennen. Was wären denn solche neuen Prüfungsformate, die Sie gerade in dieser Phase präferiert hätten? Also ganz kurz zur Erklärung, das Land Brandenburg hat ja in der zweiten Phase, kommen wir gleich nochmal zu, dann irgendwann auch Tests oder Überprüfungen in der Distanz zugelassen, über Videokonferenzen. Muss halt irgendeine Form von Sicherheit da sein, dass ich auch individuell jemanden überprüfe. Aber mehr gab es ja rein rechtlich nicht. Deshalb die Frage an Sie, können Sie vielleicht zwei Beispiele mal kurz vorstellen, was hätte man machen können und dann darf ich enden.
Ja, das Problem ist halt immer, wenn ich euch das jetzt erzähle, wenn Schüler das erste Mal hören, dann denken die, um Gottes Willen, nee, ich fühle mich viel sicherer in meinen gewohnten Bereichen. Das geht mir ganz oft so. Deswegen glaube ich, man muss auch mit so einer Kultur so ein bisschen groß werden. Aber ich versuche es mal in wenigen Strichen zu sagen, was meinen Schülern sehr geholfen hat, das waren Formen des Formative Assessment. Also Geschichte muss ja jeder belegen als Grund- oder Leistungskurs, wird ja jeder von euch irgendwie haben. Und ich brauche nicht erklären, dass Quellenanalyse da eine ganz große Überschrift ist. Und da haben wir das mit unseren Schülern zum Beispiel so gemacht, dass sie in einem sogenannten Formative Assessment über einen langen Zeitraum, halbes Jahr, fast das ganze Halbjahr Zeit hatten, eine individuelle Quelle zu analysieren. Hoher Anspruch, also sehr komplizierte individuelle Quellen mit klarem Input vorher, was da geleistet werden muss. Und die Verabredung war die, dass die Schüler das ganze Halbjahr fast Zeit haben bis zum Klausurtermin. Aber wir haben damit eben andere Noten ersetzt und sie können in diesem Zeitraum, es wird digital geschrieben, sie können sich so oft, wie sie wollen, Feedback holen von mir, von Mitschülern, von anderen, wem auch immer. Es muss aber so sein, dass am Ende eine sehr gute Leistung entsteht. Ja, sie können sich damit so lange und im eigenen Tempo so lange auseinandersetzen, bis das wirklich jeweils sehr gute Quellenanalysen sind. Und am Ende muss aber die Eins stehen. Und darauf haben sich die Schüler eingelassen. Das ist immer so, dass ich das mit den Schülern verabredet habe. Wir haben das in mehreren Kursen gemacht und die Schüler haben gesagt, alles klar, wir lassen uns auf die Wette ein. Wenn wir nämlich das nicht schaffen, bis zu einer Eins zu kommen, kriegen wir eine Sechs. Das ist aber ein spielerischer Ansatz. Kein einziger hat eine 6 bekommen, ja, weil das alle geschafft haben. Und wir haben das über mehrere Jahre gemacht. Alle haben gesagt, das ist super. Wir müssen zwar mehr arbeiten, aber wir haben auch als Viererschüler endlich mal eine sehr gute Quellenanalyse. Und der Durchschnitt von diesen Schülern, die das gemacht haben mit diesem Formative Assessment, ist gestiegen innerhalb von 2 Jahren vom Durchschnitt 8,6 auf 12,3 als Durchschnittsnote im Abitur. Das heißt, das Verfahren ist extrem erfolgreich, auch im althergebrachten System, funktioniert aber nur digital. Geht nur, wenn eben alle digital schreiben können, in der Schule oder zu Hause und wenn auch alle gewohnt sind an Feedbackmöglichkeiten wie Videofeedback, Audiofeedback, sich auch gegenseitig Feedback holen und auch groß geworden sind mit der Eigenverantwortung, so wie EN es vorhin beschrieben hat, eben selber sich den Plan zu machen und zu sagen, jetzt schreibe ich nicht Mathe und Physik, jetzt habe ich wieder Zeit für die Geschichtsanalyse bei Herrn Nölte und ich mache das. Aber bei allen unseren Evaluationen waren Schüler, Eltern, Kollegen begeistert. Ja, und das sind Dinge, die lassen sich im Lockdown mühelos fortsetzen. Ja, das war überhaupt kein Problem, da weiterzumachen, weil nun eben natürlich diese digitale Arbeit zu Hause stattfand. Ja, das wäre das eine Beispiel. Und ein anderes Beispiel, das kennt ihr aber wahrscheinlich auch, ist natürlich, dass man das Spektrum öffnet und dass man einfach individueller auch andere Dinge zulässt. Ja, warum denn jetzt zum Beispiel nicht eine Interpretation mit einer Illustration zulassen? Ja, dass also eine Interpretation von einer Kurzgeschichte auch in einer grafischen Aufbereitung mit Reflexionsbericht besteht. Also da geben auch die digitalen Möglichkeiten ja unheimlich viele Möglichkeiten der Individualisierung. Und die haben wir immer durch Schüler begründen lassen, reflexiv. sodass zum Beispiel der Schüler, ich hatte einen Schüler, der jetzt beim HPI Informatik studiert und der hat eine App programmiert, womit man die Erzählperspektive im Vorfeld sozusagen voranalysieren kann. Also man speist den literarischen Text in die App ein und aufgrund der Pronomen und anderer Indikatoren sagt die App dann, ich vermute, dass das jetzt eine personale Erzählsituation ist. Das ist keine perfekte Analyse, aber er hat durch diesen technischen Zugang total zur Literatur gefunden und konnte diese App sogar noch verwenden danach, um sich beim HPI zu bewerben. Ja, also solche Sachen kann man machen, auch im Rahmen der bestehenden Gesetzgebung. Und da ist eben so ein bisschen pädagogische Kreativität und Selbstständigkeit auch gefragt.
Ja, du darfst.
Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich erstmal sage, Sie reden uns ziemlich aus der Seele, wenn Sie sagen, dieses ganze Klausurensystem und so braucht auf jeden Fall eine Reform. Ich würde generell jetzt erstmal zwei Punkte anbringen, und zwar zum Ersten, dass meiner Meinung nach die Noten sowieso die größte Baustelle in diesem ganzen System sind. Ich höre jetzt gerade von 8, 9, 10 Elftklässlern, dass sie jetzt seit einer Woche in der Schule sind und jetzt noch in jedem Fach, keine Ahnung, 3 Noten brauchen und eine Tonne Tests schreiben müssen und komplett überfordert sind mit der Situation. Und zum anderen das Thema Videokonferenzen. Zum einen gab es bei uns das Problem, wir wurden auf eine App quasi eingerichtet, auf Teams, und dann durften wir das auf einmal nicht mehr verwenden. Und dann gab es da ein ganz großes Drama und keiner hatte irgendwie wirklich Lust, jetzt das alles nochmal neu irgendwie zu erlernen auf einer anderen Seite. Ich glaube, ich habe mich auf der neuen Seite einmal angemeldet. War ja natürlich dann für uns auch egal, wir durften ja dann wieder in die Schule. Aber prinzipiell hatte ich in dieser ganzen Corona, erste Lockdown-Phase, genau 3 Videokonferenzen. Herr Kabisch, berichtigen Sie mich, wenn ich falsch bin, weil Sie waren der Einzige, der die angeboten hat. Und Sie haben das ja sowieso nur freiwillig angeboten. Und die Hälfte des Kurses ist immer in diese Videokonferenzen eingegangen. Sie sind mit uns den ganzen Stoff nochmal durchgegangen. Ich meine, die Möglichkeit bestand ja. Die anderen Lehrer hätten das auch machen können. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hing das mit Zeit zusammen. Ich will da jetzt auch niemanden irgendwie schlecht reden. Aber nur die Hälfte unseres Kurses hat halt dieses Angebot wahrgenommen. Wir persönlich hatten ja Zeit. Das Angebot war da. Und das hat mir persönlich total geholfen. Also ich weiß nicht, da war keine Struktur dahinter, kein System. Und die andere Hälfte des Kurses hat sich dann am Ende des Tages beschwert, dass alles irgendwie zu schwer war. Also das war so mein Blickwinkel auf diese Situation.
Ja, also um EN zu ergänzen, damit hast du dich schon einmal mehr angemeldet als ich. Ja, ich habe das tatsächlich gar nicht gerührt. Nein, aber was ich sagen möchte, ich finde es sehr, sehr spannend, was Sie gesagt haben, Herr Nölte, mit dem Feedback, also dass Schüler und Lehrer sich gegenseitig Feedback geben. Denken Sie, dass durch dieses Konzept die Selbstständigkeit von Schülern generell gefördert werden könnte? Also, dass man das auch in den Präsenzunterricht dann stärker integrieren sollte oder dass es nur, wie Sie gesagt haben, online funktioniert? Denn manchmal habe ich so den Eindruck, dass in Präsenz es doch recht schwierig ist für einen Lehrer, der dann 25 bis 30 Schüler vor sich zu sitzen hat, ja, jedem einzelnen Feedback zu geben und zu folgen. Wie ist das online möglich? Wo besteht da der Unterschied und welche Möglichkeiten gibt es insgesamt?
Danke für die Frage. Also ich habe das seit 2016, 17 gemacht mit den Schülern, auch vor Corona. Und der große Trick ist, dass Feedback jetzt nicht heißt, dass man jedem vollumfänglich zu allem was zurückmelden muss. Also wenn ihr mal ehrlich seid, wenn ihr Klassenarbeit zurückbekommen habt und da steht eine Note drunter und dann hat Herr Kabisch oder wer auch immer noch eine halbe Seite oder eine Seite Kommentar darunter geschrieben, viele Schüler überfliegen das, aber wer setzt sich denn hin und macht selbstständig dann irgendwie nochmal weiter oder überarbeitet was? Machen die wenigsten. Und der Trick ist, glaube ich, der, dass man die Schüler befähigt, dass ihr selber ein Gespür dafür bekommt, wann braucht ihr Feedback und von wem? Also brauche ich da jetzt wirklich den Lehrer oder reicht hier Feedback auch von einem Mitschüler, was ich mir holen kann? Und auch zu welcher Stelle? Also wenn man da immer besser wird, dann läuft es nämlich ganz gezielt ab, dass man dann in so einen Feedback-Kreislauf auch kommen kann. Ja, das geht im Klassenraum genauso wie online, dass Schüler eben auch bestimmte Sachen fragen, darauf reagieren und das eben gezielt stattfindet und dann mit dem sogenannten Feed-Forward, also nach vorne gerichtet, der Schüler mit den Sachen, die er da bekommt, auch Dinge noch verändern kann. Es bringt mir ja nichts, wenn ich immer rückwärtsgewandt gesagt bekomme, ja, das ist schlecht, das ist gut, alles klar, kann ich dann abhaken. Ich brauche Hinweise, wie ich meinen Text oder mein Schaubild in Bio oder was auch immer verändern kann. Und deswegen glaube ich, ist es in ganz vielen Fällen sinnvoll, auch im Klassenraum digital zu arbeiten, weil man als Schüler seine Arbeitsergebnisse noch verändern kann. Wer schneidet sich denn aus dem Text einen Absatz aus und klebt den oben drauf, wenn man irgendwie sagt, das ist viel besser, wenn jetzt der Teil oben ist. Macht doch kein Mensch. Es war auch bei den Klausuren bei uns so, dass mit der Hand geschriebene Klausuren immer vorher abgegeben wurden. Ja, die meisten meiner Schüler haben irgendwie, kennt ihr ja selbst, 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde vorher abgegeben. Sobald die Klausuren digital geschrieben wurden, haben wirklich ohne Witz alle Schüler bis zum Ende geschrieben. Warum? Weil man noch die Möglichkeit hatte, Dinge auch zu verändern, Absätze umzustellen, hier noch was zu verändern. Und das motiviert unglaublich. Und was du sagst mit dem Feedback, also das halte ich für eine ganz immanente Sache, weil das auch das Verhältnis zu meinen Schülern stark verändert hat. Als die gemerkt haben, der ist wirklich daran interessiert, uns hier irgendwie zu helfen, zu unterstützen und nicht, der will am Ende tolle Ergebnisse sehen und sortiert die dann von 1 bis 6, da hat sich das Verhältnis wirklich verändert. Und das ist in der Corona-Zeit wirklich explodiert. Da gab es Einzelne, die haben so einen Spaß dran gehabt, auch selber als Schüler dann Videos zu drehen und die dann zu schicken und hin und her zu schicken, dass das auch wirklich eine Menge macht. Und ich glaube felsenfest, dass das nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch darüber hinaus ein ganz wichtiger Schlüssel ist, um Schüler da auch erfolgreicher zu machen.
So, es gibt noch 2 Meldungen. Ich würde, wenn es okay ist, mit LZ beginnen, weil du warst vorher schon mal die Erste. Dann hat aber AHA heute, schnell wie sie ist, immer unsere Reihenfolge durchbrochen. Und dann kann JS entsprechend fortsetzen. Ist ja gar kein Problem.
Ich wollte nur sagen, dass bei mir bei Klausuren gar nicht der Fall ist, dass ich meistens zu wenig Zeit habe, wenn ich handschriftlich schreibe. Und ich finde Feedback teilweise auch sehr hilfreich und ich gebe einen Text auch nicht vorher ab, bevor ein anderer drüber gelesen hat. Also wenn wir das jetzt zu Hause fertig machen müssen, da haben schon 3 Leute drüber gelesen, bevor ich es abgebe. Und ich finde das auch echt sehr hilfreich. Und zu den Videokonferenzen, die EN angesprochen hat, ich fand im zweiten Teil war es jetzt besser, also im zweiten Lockdown war es besser gelöst mit den Videokonferenzen, aber da kommen wir ja später nochmal zu. Ich fand auch im ersten Lockdown hätten sich manche Lehrer doch noch Mühe geben können und vielleicht die eine oder andere Videokonferenz machen können. Und dann hätten sich vielleicht auch Fragen ganz einfach erübrigt und man hätte nicht so viele E-Mails schreiben müssen und die Aufgaben zügiger abarbeiten können.
Also erstmal, was du sagst, als halt mit dem Drüberlesen, muss man natürlich auch sagen, dass das dann leider wieder den Schülern zugutekommt, die entweder Eltern haben, die gebildet sind, in Anführungsstrichen, oder Freundinnen haben, die da drüber lesen können, aber das nur so am Rande. Was Sie gesagt haben, Herr Nolte, mit dem Digitalen, finde ich sehr, sehr interessant, weil ich ja mir so sehr wünsche, dass ich Klausuren am Computer schreiben darf. Es wäre wirklich das Allerschönste, was passieren könnte in der Schule für mich, also mit das Allerschönste. Weil ich habe auch wirklich gemerkt, alles, was ich im Distanzunterricht gemacht habe und was ich irgendwie am Computer schreiben durfte, bestes Beispiel, wir mussten in Politik einen Kommentar schreiben. Das wird einfach wesentlich besser, wenn ich das am Computer schreiben kann und dann nochmal umstrukturieren kann alles. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass viele Schülerinnen einfach wesentlich bessere Ergebnisse erzielen würden, wenn sie am Computer schreiben dürften. Und für mich ist auch ein ganz klarer Vorteil, dass ich einfach wesentlich schneller schreiben kann, weil meine Handschrift ist nicht ganz so schnell erstens. Und wenn ich schnell schreibe, wird sie sehr unleserlich. Und das ist dann auch nicht von Vorteil. Von daher würde ich mir das sehr, sehr wünschen, dass das in Zukunft stärker umgesetzt wird in der Schule.
Ich wollte nur noch mal kurz 2 Sachen sagen. Einmal meine Perspektive zu dem Ganzen. Ich schreibe lieber mit der Hand und meine Lehrer haben sich immer ganz doll gefreut, nicht, dass ich das trotzdem weitergemacht habe und dann immer das abfotografiert habe und hochgeladen habe. Also man kann es auch anders lösen. Dann, um nochmal auf die Videos einzugehen, ich fand das auch super. Wir haben relativ viele Videos gemacht, also gerade in so kreativen Fächern, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Da würde ich mir wünschen, das Konzept, also für das Konzept auch Grundlagen zu vermitteln, weil es am Anfang relativ schwer war, sich in diese ganzen Videoschnittprogramme einzufuchsen. Und ich wollte ganz kurz fragen, Herr Krabisch, ist das jetzt eine Corona-Aufnahme? Weil dann sind wir ja zeitlich mal wieder Top dabei?
Das ist ein Teil unserer Sommerreihe, Corona und wie ich es eingeleitet habe. Es ist nur die Sonderfolge, okay, die offiziell als Sonderfolge auch veröffentlicht wird. Quasi als Geheimnis obendrauf. Ja.
Okay.
Okay, Herr Nölte, wir müssen so langsam natürlich mal zum zweiten Lockdown kommen. Ich habe trotzdem noch eine Frage. Sie waren ja in dieser Zeit als Oberstufenkoordinator tätig und haben ja schon so ein bisschen was zu rechtlichen Regelungen gesagt. Würden Sie denn der These folgen, dass eigentlich die Politik und jetzt in dem Fall dann das MBJS in Land Brandenburg, also Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, eigentlich mit der Situation im größten Fall auch selbst überfordert war? Also selber keine genauen rechtlichen Vorgaben machen konnte, auch nicht wollte, sehr viel an die Schulen delegiert hat und gesagt hat, ihr macht das schon irgendwie und es wenig bis gar keine Leitung oder Führung gab. Wie würden Sie diese These für sich beurteilen?
Nee, das sehe ich leider ein bisschen anders, auch wenn das jetzt natürlich an den Schulen anders ankommt. Aber es ist wirklich, ist jetzt schwer, das da in ein, zwei Worten darauf zu antworten. Aber was ich wirklich sagen kann, ist, dass auch die Leute im MBJS in der Zeit Tag und Nacht und an jedem Wochenende gearbeitet haben. Und es ist dann, glaube ich, so gewesen, dass man ganz intensiv auf die Situation eingehen wollte. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass unglaublich viele Informationen, die dann teilweise auch als widersprüchlich empfunden wurden, weil die in kurzer Zeit anders dann bei den Schulen ankamen, auf die Schulen niedergeprasselt sind. Und es war eher so ein zu viel vielleicht sogar an Regelungen, wo aber immer die Notwendigkeit bestand, eben auf noch höhere gesetzliche Normen entsprechend zu reagieren. Also wirklich eine schwierige Situation. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass eben von der Politik immer der Anspruch besteht, alles möglichst einheitlich zu regeln. Und wenn man sich euch jetzt anhört, also auch in der Frage Handschrift und mit digital schreiben, ja, wir haben das den Schülern angeboten, die konnten sich das aussuchen. Ich finde, man muss auch wirklich Spielräume einräumen und dann kommt man natürlich sehr schnell wieder, wo man es macht, an die Kritik von FH oder wem auch immer, jetzt nicht die Namen ganz genau, wo es dann heißt, naja, die Schule musste Klausuren schreiben, die nicht, ist auch wieder schwierig. Also ich will so ein bisschen dafür werben, dass die politische Ebene auch wirklich das eigentlich kaum richtig machen konnte in dieser Situation. Ja? Und mir ist aber wirklich aus beiden Perspektiven klar, dass das unglaublich schwierig ist. Was ich sagen kann, ist, dass die Menschen da alle 24 Stunden am Tag gearbeitet haben.
EN, möchtest du noch reagieren?
Das will ich gar nicht bestreiten, dass die wirklich ihr Bestes gegeben haben. Ich und viele Leute aus meinem Freundeskreis hatten allerdings den Eindruck, jetzt bei diesen ganzen Regelungen, die gefühlt alle 2 Stunden anders waren, dass versucht wurde, es perfekt zu machen, anstatt sich darauf zu konzentrieren, es bestmöglich zu machen. So. Also das kann man meiner Meinung nach als typisch deutsch bezeichnen, aber das war so immer das Problem. Es wollte immer zu viel perfekt, sollte immer zu viel und zu perfekt sein und am Ende wurde dann ein Bruchteil dessen erreicht.
Ja, vielleicht kann ich das ja gerade ganz kurz nur bestätigen. Ich habe einen Freund in der Schweiz und wir haben immer verglichen, wie viel Text, der ist auch Lehrer und arbeitet an der Uni in der Schweiz und man kann gut vergleichen, wie viel Text kommt da an der Schule an und wie viel kommt in Deutschland an. Und wir sind wirklich Weltmeister im Administrieren und in der Fülle der Verordnung. Also da kann ich dir, glaube ich, nur recht geben.
Vielleicht war es manchmal aber aus meiner Sicht so ein bisschen Flexibilität. Also Sie haben es jetzt gerade, finde ich, ein bisschen zu gut geredet, was das Ministerium da gemacht hat. Natürlich sind da nur Menschen und die machen auch nur Fehler und für die war die Pandemie auch das erste Mal da, ja. Aber ich finde schon, dass gerade in der ersten Phase es so ein bisschen an Führung und an klaren Vorgaben, soweit man die klar formulieren kann, schon einerseits gemangelt hat und andererseits in anderen Bereichen für mich völlig überzogen wurde. Also wir haben das Beispiel schon angesprochen, passt jetzt zur ersten Lockdown-Phase nicht, aber ich will darauf noch mal kurz verweisen. Das Beispiel, wie gehen wir denn mit Schulcloud-Lösungen um, die Digitalisierung bereitstellen? Und wie stark sehen wir da Datenschutzsachen in dem Blickwinkel? Also Sie kommen ja von einer Schule und waren vorher in einer Schule, die ja auch auf eine Plattform gesetzt hat, die aus meinem Blickwinkel auch nicht so datenschutzkonform unbedingt arbeitet. Können Sie gleich gerne widersprechen. Ja, nein, okay. Ich glaube, Google nimmt sich nicht mit Microsoft, aber ist sei dahingestellt. Aber da ist ein Punkt, wo ich tatsächlich gedacht hätte, wieso kann man da keinen pragmatischen Ansatz finden? Wieso macht man es nicht, wie andere Bundesländer, die sagen, liebe Leute, Sondersituation, macht. Hauptsache, ihr kriegt euren Unterricht irgendwie umgesetzt. Und wieso muss man dann da in der Situation eben die Führung angeblich zeigen, die vorher nicht da war? Das ist so der Fall, der bei mir so als Spannungsverhältnis sich in dieser ganzen Krise und gerade in der ersten Phase aufgetan hat.
Herr, ja,
Sie können nochmal reagieren, wenn Sie wollen, sonst kann JS danach.
Vielleicht kann ich es kurz machen, ja. Wenn wir jetzt sogar noch ein bisschen Zeit haben. Völlige Zustimmung, was den Punkt angeht. Also ich meine, das ist natürlich immer blöd, wenn ihr jetzt hört, anderswo ist es viel toller. Aber ich bin ja nicht ohne Grund jetzt auch für die Evangelische Schulstiftung tätig. Wir haben 33 Schulen und wir haben, das kostet eben Expertise, das kostet Geld, das kostet eine eigene Rechtsabteilung. Aber wir haben Rahmenverträge mit allen großen Anbietern und unsere Schulen können wählen zwischen allen großen, auch professionellen Anbietern, um das rechtssicher umzusetzen. Und das ist meines Erachtens der einzig richtige Weg. Und das ist toll, aber davon haben natürlich jetzt die öffentlichen Schulen in Potsdam nicht viel. Aber deswegen bin ich ganz glücklich an der Stelle, wo ich da bin.
JS, du darfst noch zum Abschluss, dann gehen wir in den zweiten Lockdown.
Ja, ich mache es ganz kurz. Ich wollte Ihnen nur zustimmen. Es ist, glaube ich, das, was mich in dieser ganzen Pandemie am meisten genervt hat. Ich versuche jetzt nette Worte zu finden, dass dann auf einmal Teams nicht mehr benutzt werden dürfte und ich mich auf dieser wirklich sehr bescheidenen HPI-Cloud anmelden dürfte. Und ich musste die ja leider auch benutzen, weil ich noch im Homeschooling war und auch die Videokonferenzen mitkriegen wollte über BigBlueButton. Wie viel man da jetzt mitgekriegt hat bei der Internetverbindung, sei mal dahingestellt. Aber es hat mich wirklich unfassbar genervt. Und es ist auch das, wo sich, glaube ich, alle einig sind im kompletten Jahrgang bei uns. Es hat einfach nur komplett genervt. Ich bin auch immer noch ein bisschen sauer und ich will auch diese HPI-Cloud nach wie vor nicht benutzen. Und ich bin auch sehr froh, dass wir es aktuell nicht mehr müssen.
Gut, das ist ein anderes Feld. Also, Herr Nütte, wollen Sie noch mal kurz? Sie haben gezuckt.
Ja, sorry. JS, wir sind uns ja schon mit den Klausuren so einig. Auch da will ich dir zustimmen. Interessant ist ja, was die Schulen nehmen, wenn sie wirklich die freie Auswahl haben. Also von unseren 33 Schulen setzt, glaube ich, noch eine einzige Schule auf das System, was du eben genannt hast. Der Rest nimmt professionelle Systeme.
Ist natürlich im staatlichen... Ja,
also, der Schule würde ich abraten davon. Würde ich einfach abraten.
Ist natürlich nicht so einfach, weil der Datenschutzbeauftragte des Landes Brandenburgs argt expressis verbis, es gibt nur die HPI-Cloud, die datenschutzkonform ist. Und damit ist die Sache leider für staatliche Schulen erledigt in der Form.
Aber Herr Krabisch, das stimmt nicht. Es gibt auch Schulen im Land Brandenburg, die haben offiziell die Erlaubnis und Genehmigung, andere Systeme zu benutzen. Nur eine Fußnote, wir können gerne zum nächsten Lockdown weitergehen, aber das gibt es auch.
Naja, ja, kann durchaus sein. Ich weiß nicht, welche Schlupflöcher die dann da benutzen. Das ist ein anderer Fall an der Strecke. Wer sich dafür mehr interessiert, wir haben ja im November einen YouTube-Livestream gemacht zu den Werderaner Gesprächen Digitalisierung und da haben wir uns mit dem System auch sehr unterhalten. Und da war jemand von der HPI-Cloud ja dabei, der Matthias Luderich, der zu dem Zeitpunkt der Leiter war. Und da kann man ja mal reinschauen, wie damals schon die Kontroversen waren. Und da hatten sich noch gar nicht so viele Schulen der HPI-Cloud angeschlossen. Apropos HPI-Cloud, damit kommen wir in die zweite Schulschließungsphase. Es gab dann den Sommer der Glückseligkeit, in dem Sommer, in dem alles wieder normal anfing. Und dann kam die Pandemie zurück. Und die Schulen wurden vor Weihnachten erneut geschlossen. Wir gehen in diese zweite Phase. Herr Nölte, Sie haben schon gesagt, Sie haben die aus anderer Perspektive wahrgenommen, in anderer Position. Vielleicht schildern Sie kurz, was war in dieser Position jetzt anders und was konnten Sie aus Ihrem Blickwinkel als offiziell, ist es ja Bildungsreferent benannt, jetzt da entsprechend verändern oder anpassen, adaptieren für Ihre Schulen?
Ja, das war für mich wirklich eine ganz, ganz tolle Position, nicht? Also die freien Träger haben eine eigene Schulaufsicht, so wie das beim Staat auch ist. Also es gibt Schulräte bei den staatlichen Schulämtern und es gibt Schulräte beim freien Träger und das bin ich. Und meine Aufgabe bestand eben darin, den Schulen auch zur Seite zu stehen bei dem Umgang mit Digitalisierung und dieser Krise, nicht? Und da ist meine, finde ich, ganz, ganz wichtige oder dankenswerte Aufgabe die gewesen, sowohl was die Ausstattung, was die Konzepte, was Prüfungsformen und all das angeht, da Unterstützung anzubieten, Fortbildung anzubieten, die Schulen zu beraten, wie man mit dieser Situation am besten umgeht. Nicht? Und da gibt es ja in Berlin und Brandenburg auch einen gewissen Interpretationsspielraum bei bestimmten Regelungen, den man dann im Sinne der Schulen ausnutzen kann. Das war bei uns eben auch so, dass dann zum Beispiel die Grundschule in Frankfurt-Oder anders mit bestimmten Dingen umgegangen ist als das Gymnasium in Wilmersdorf oder das Gymnasium in Neuruppin. Ja, und da haben wir eben versucht, den Schulen so weit wie es geht Autonomie einzuräumen und ihnen aber auch mit Expertise zur Seite zu stehen, um diese Situation möglichst gut zu meistern. Und auch da ist es trotzdem so, man kann sich noch so sehr Mühe geben, es wird immer Eltern und Schüler geben, die natürlich mit bestimmten Dingen nicht einverstanden sind. Ja, aber ich habe das irgendwie doch als eine ganz für mich tolle Aufgabe empfunden, dann da auch daran mitzuwirken. Das ist jetzt nicht meine einzige Aufgabe. Schulaufsicht heißt eben, sich um alle Regelungsbelange der Schulen irgendwie zu kümmern. Aber das war eben zu der Zeit auch eine ganz wichtige Sache. Und was ich, vielleicht noch die Bemerkung, was ich wirklich sagen muss, ich weiß ja nicht, wie ihr eure Lehrer erlebt, aber ich habe das wirklich so empfunden durch die Bank, dass in dieser Zeit ganz, ganz viele Lehrer sich unheimlich interessierten für Fortbildung, für irgendwelche digitalen Werkzeuge, für diese ganzen Themen. Und dass da wirklich so ein Ruck durch viele Kolleginnen gegangen ist, die jetzt plötzlich angefangen haben, das, was ja, ich eigentlich schon seit vielen Jahren irgendwie versucht habe zu propagieren, sich dann wirklich auf die Fahnen zu schreiben. Und das ist natürlich toll, das große Interesse, was dem Ganzen so entgegenkam.
Dann würde ich die Frage mal weitergeben. Wie habt ihr diese zweite Phase wahrgenommen? Wir haben ja einen Teil von euch, die ja immer in der Schule waren, im Land Brandenburg, kurz als Kontext, die Abschlussklassen, Klasse 10 und Klasse 12 durchgehend an Gymnasien jedenfalls beschult worden sind, auch ab Dezember. Es war zwar in den Medien nicht immer so deutlich geworden, aber so war das. Und wir haben ja einen Teil von euch, die quasi in die Distanzbeschulung durften. Ja, wie habt ihr diese zweite Phase wahrgenommen? Passt das, was Herr Nölte da gerade gesagt hat, dass da eine Bewegung zu mehr Digitalisierung war? Oder wie habt ihr diese Zeit aus eurem Blick wahrgenommen? Ja, dann fang mal an. Du warst in der Distanzbeschulung, da macht der Blick besonders Sinn.
Ja, ich war in der Distanzbeschulung. Erstmal muss ich sagen, dass ich das aus gesundheitspolitischen Gründen absolut richtig fand, dass dann der Großteil der Klassen in die Distanzbeschulung geschickt wurde, war auch sehr froh damals. Und ich muss sagen, in den ersten Monaten lief es tatsächlich ganz gut. Es waren ja dann doch mehrere Monate. Man hatte das Gefühl, das kann ich jetzt so für unsere Schule sprechen und für meine LehrerInnen, dass die meisten relativ motiviert waren. Das unterscheidet sich dann natürlich auch mal ein bisschen. Mit ihnen hatte ich jede Woche eine Videokonferenz. Manche Lehrer habe ich und Lehrerinnen habe ich gar nicht gesehen oder gar nichts von denen gehört. Aber es lief schon von der Struktur und von den Angeboten wesentlich besser als im ersten Lockdown. Man hat das Gefühl, die LehrerInnen haben jetzt auch verstanden, wie man E-Mails schickt und wie man irgendwelche Links vorbereitet für Videokonferenzen. Trotzdem war es so, dass einfach das sehr, sehr stark lehrerabhängig war immer noch. Manche LehrerInnen haben wirklich super tolle Angebote gehabt und andere, ja, da kam da nicht so viel. Will ich auch niemandem einen Vorwurf machen, das ist auch schwierig, es war auch eine neue Situation in Anführungsstrichen. Trotzdem war es in manchen Fächern schon etwas ärgerlich, gerade wenn man da vielleicht nicht so gut war. Da habe ich von einigen gehört, dass sie dann da schon ein paar Probleme bekommen haben. Das Fach, wo das ja leicht passieren kann bei vielen, ist Mathe. Da muss ich sagen, da hatten wir relativ viel Glück. Ich glaube, unser Lehrer, ich weiß nicht, ob LZ mir da zustimmen kann, hat es relativ gut gemacht über weite Strecken und man konnte auch immer Fragen stellen. Aber ja, also ich glaube, die Essenz ist, dass es sehr stark lehrerabhängig war. Jetzt höre ich auch auf zu reden.
Also ich stimme dir dazu, in Mathe war es echt gut aufbereitet und er hat sich echt Mühe gegeben. Im Gegensatz zum ersten Lockdown, da hatte ich da nicht so gute Erfahrungen mit Mathe, aber das ist egal. Ich fand, an unserer Schule wurde das auch ganz gut geregelt, vor allem als wir Teams hatten, weil die Lehrer sich dann mit Teams schon vorher auseinandersetzen konnten und ganz gut über die ganzen Funktionen Bescheid wussten, als wir dann in den Lockdown gingen. Ich glaube, das Problem war bei uns an der Schule, als wir dann auf einmal Teams nicht mehr benutzen durften und dann auf Lohnet wieder zurückgreifen mussten, bis die HPI Cloud eingerichtet war und da manche Lehrer dann auch nicht mehr so motiviert waren und wie JS auch schon gesagt hat, war es ziemlich lehrerabhängig.
Dann vielleicht die Frage an unsere Zwölftklässler mit dem Abitur in der Tasche. Wie habt ihr das wahrgenommen, in der Schule zu sein in dieser Zeit? Hat sich da für euch irgendwas verändert? War ja eine spezielle Phase, wenn man das quasi aus dem Blickwinkel nehmen möchte. LD?
Es war signifikant entspannter als sonst, wenn alle Klassen in der Schule waren. Das heißt, also es war wirklich ruhig im Unterricht. Bei uns in der Schule ist das ja so, dass quasi die Pausenzeiten so ein bisschen gestaffelt sind, dass die unteren Klassen früher Pause haben und wir eben dementsprechend später Pause haben. Und in diesen Zeiten kam es eben öfter mal dazu, so zu kleineren Lärmbelästigungen, sage ich mal. Und die sind gänzlich entfallen. Also wir waren wirklich alleine in der Schule. Wir hatten jeden Platz der Welt, sage ich mal. Also wir konnten überall hingehen, immer waren Tische frei. Und wir hatten auch vor allem in der Turnhalle Unterricht, um eben diesen Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleisten zu können. Und ich fand, bis auf, dass in der Turnhalle kein Internet verfügbar war, fand ich die Turnhalle als Unterrichtsraum eigentlich relativ adäquat. Dementsprechend, also ich fand es sehr, sehr entspannt.
Witzige Geschichte. Was auch besser an unserer Schule ist in der Turnhalle, ich habe mich immer gefreut, wenn ich da Unterricht hatte, waren die Sanitäranlagen, weil die ja auch für den öffentlichen Raum zugänglich gemacht werden müssen, so für Handballvereine. Das heißt, eine sehr reinliche Sanitäranlage. Aber fernab davon kann ich der Idee nur zustimmen. Im ersten Moment war es sehr komisch, wenn man so die ganze Zeit allein war und wir durften uns ja auch nicht mehr so wirklich an die Tische in den Essensbereichen hinsetzen. Ich werde gerade gestört. Aber mit der Zeit hat man sich wirklich daran gewöhnt, dass es ruhiger war. Und am Ende der Zeit, so in unserer Mottowoche und so, hat man es dann doch wieder ein bisschen vermisst, sage ich mal. Wenn ein bisschen wieder, es hätte mehr Gewusel sein können, aber hätte es ja nicht. Also es war schon richtig, dass die Kleinen noch zu Hause waren quasi. Genau. Und ja, in der Turnhalle Unterricht haben war das Entspannteste.
Ja, ich kann jetzt mal die Gegenposition reinbringen. Ich fand die Turnhalle als Unterrichtsort nicht wirklich passend. Einfach, weil es mit der Akustik teilweise sehr, sehr schwierig war, den Lehrer oder die Lehrerin zu verstehen. Außerdem hat man auch immer den Kurs nebenan mit gleichzeitig gehört, manchmal weniger, manchmal mehr. Und ja, das war nicht immer gut und es hat auch manchmal der Konzentration geschadet, finde ich. Aber insgesamt hat mir der Unterricht in den Räumen sehr gut gefallen. Ich fand es schade, dass wir einige Kurse teilen mussten, aber letztendlich haben wir für alles Lösungen gefunden. Wir konnten sogar im Fach DS, für die, die es nicht wissen, das ist die Abkürzung für darstellendes Spiel, also Theater, sogar dafür konnten wir Lösungen finden. Wir mussten unser Stück umgestalten mit Abständen, alles organisieren, aber sogar das hat geklappt. Und ich finde, dass uns auch als Kurs gewissermaßen zusammengeschweißt hat in der Umsetzung vieler Projekte.
Aha, hat es jetzt gerade schon gesagt, aber ich hatte jetzt ja auch ein paar Mal das Vergnügen, in der Turnhalle Unterricht zu haben und ich muss sagen, dass ich das auch sehr ungeeignet fand eher. Leider hatten wir als Jahrgang das Glück, würde ich jetzt mal sagen, eher Pech, dass wir da immer Matheunterricht hatten, weil unsere Mathekurse relativ groß sind. 30 Leute und selbst geteilt waren das dann noch sehr viele Leute und man musste immer in der Turnhalle Unterricht haben. Und das war schon sehr, sehr ungeeignet, gerade weil die Tafel nicht von allen Positionen gesehen werden konnte. Der Lehrer musste die immer gefühlt dreimal im Kreis drehen, bevor jeder mal geguckt hat, was da überhaupt dran steht. Von daher fand ich das sehr ungeeignet, muss ich sagen.
Ich würde da noch ergänzen wollen. Am Anfang fand ich es auch eher schwierig, auch mit den Tafeln. Das mit der Lautstärke, was Aha angesprochen hatte, war meiner Meinung nach lehrerabhängig. Ich glaube, wir denken da an dieselbe Lehrerin, wenn wir sagen, bei einer war es besonders schlimm. Ja, sie nickt. Und von der Lautstärke her, vom Verstehen her, kleiner Tipp, sollte einer, der gerade zuhört, nochmal in einer Turnhalle Unterricht haben, setzt euch nach vorn. Also ich war da immer relativ schnell und habe mich einfach nach vorn gesetzt.
Das ist ja schon die Prügelei zwischen allen. Alle Schüler in der ersten Reihe.
Auf jeden Fall war es in den hinteren Reihen natürlich nicht ganz so schön, das mit der Akustik. Meiner Meinung nach hat sich das gebessert mit der Zeit. Also die Lehrer sind dann quasi auch mal aufgestanden und haben sich im Raum hin und her bewegt quasi. Und man konnte ja auch immer Rückfragen stellen. Genau.
Nach diesen Einzelstatements, Herr Nölte, wie haben Sie das quasi wahrgenommen? Was haben die Schulen bei Ihnen verbessert? Wo haben Sie sich angepasst in dieser Phase? Was gab es für notwendige Kompromisse? Wir haben jetzt hier bei uns von der Turnhalle gehört, die zum Unterrichtsraum umfunktioniert worden ist, um die Teilung der Kurse einzuhalten. Was für Wege haben Sie gefunden in dieser zweiten Phase?
Schwer zu sagen. Also das ist ja so unterschiedlich. Ich glaube, das war jetzt schon ein ganz, ganz authentischer Einblick, den man da bekommen hat. Also ich glaube, die Spannbreite war vor allen Dingen da, dass manche Schulen versucht haben, sozusagen den analogen Unterricht 1:1 ins Digitale zu übertragen. Es gab auch Schulen, ganz anders als bei euch, die jede einzelne Unterrichtsstunde per Videokonferenz durchgeführt haben, wie im Stundenplan. Und das führte dann dazu, dass Schülerinnen ganz, ganz unzufrieden waren. Man kann nicht den ganzen Tag in der Videokonferenz hocken, nicht? Das ist auch ganz schrecklich. Also da muss man Wege finden, wie das so nützlich gestaltet wird, dass man zum Beispiel nur Videokonferenzen da hat, wo man jetzt, wie er vorhin gesagt hat, bei Herrn Kabisch nochmal nachfragen kann, sich dann in kleineren Gruppen da wirklich nochmal irgendwie über Fragen austauschen kann. Aber jetzt eins zu eins das alles so übertragen zu wollen, ist, glaube ich, auch ein falscher Ansatz gewesen, den viele Schulen so gegangen sind. Und da zeigt es jetzt hier die ganz große Spannbreite, wie Schulen unterschiedlich damit umgegangen sind.
Wie haben Sie denn, JS, du kannst gleich, wie haben Sie denn die Elternsicht wahrgenommen in dieser Zeit? Das ist ja, mein Gefühl jedenfalls war, dass je länger diese gerade zweite Phase lief und die ging ja für viele Klassen von, wenn man so will, Dezember bis Beginn Wechselmodell April in Brandenburg, ja doch lang. Und so Feedback von vielen Eltern war, je länger, desto schlimmer in etwa, desto weniger Vorgaben gab es, desto ungenauer wurde das Feedback. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, um zu pauschalisieren, ist klar. Wie haben Sie denn da die Situation der Eltern wahrgenommen? Können Sie nachvollziehen, dass dadurch auch eine gewisse Unzufriedenheit in manchen Elternhäusern waren, weil sie sagen, okay, das ist am Ende nicht das, wie wir uns Distanzunterricht vorstellen? Was ist da quasi an Sie herangetreten worden in der Phase?
Ja, klar. Also große Unzufriedenheit, das ist ja auch so Teil meiner Aufgabe. Wenn man jetzt über die Schulleiterin, den Schulleiter nicht mehr weiterkam, dann kamen die Eltern sozusagen zu mir und bei mir sind dann auch die ganzen viele Unzufriedenheiten eingetroffen. Ja, und das geht aber wirklich in beide Richtungen. Zu viel Distanzunterricht, zu wenig Distanzunterricht. Zu viel Klausuren, zu wenig Klausuren. Also egal, wie Schulen sich entschieden haben, gab es eigentlich immer zu viel MS-Teams, zu wenig MS-Teams. Also es gab immer Beschwerden, eigentlich wirklich in beide Richtungen. Also das ist unglaublich schwer. Mir hat es eigentlich nur gezeigt, dass alle in Schule Beteiligten, ob es jetzt Lehrkräfte sind gegenüber den Schülern oder Schulleitungen gegenüber den Eltern oder wir als Schulaufsicht gegenüber Eltern, wir müssen einfach total kompetent sein im Kommunizieren. Das ist unglaublich wichtig. Man darf sich da auch nicht persönlich angegriffen fühlen bei Kritik und man muss wirklich trainiert werden in Kommunikation. Das halte ich für ganz wichtig auf allen Ebenen. Und klar, also ich kann sagen, dass viele Eltern auch zu Recht an vielen Stellen unzufrieden waren, aber aus den wirklich unterschiedlichsten Gründen in beide Richtungen, ganz ehrlich.
JS, du darfst.
Ja, entschuldigen Sie, ich musste mir gerade noch kurz Eiswürfel ins Wasser machen. Ich wollte eingehen auf das, was Sie gesagt haben mit den Videokonferenzen, dass man da nicht den ganzen Tag in Videokonferenzen sitzen möchte. Das ist jetzt vielleicht nur bei mir so gewesen, aber ich hatte, würde ich sagen, relativ wenig Videokonferenzen, leider. Es gab aber einen Tag in der Woche, Donnerstag, da hatte ich dann schon über Wochen 4 Videokonferenzen, also in 4 verschiedenen Fächern. Und ehrlich gesagt war das der angenehmste Tag der Woche, weil man nicht noch bis abends die Aufgaben aufschieben konnte, was ich sonst jeden Tag gemacht habe, muss ich auch ehrlich zugeben, sondern man hatte einfach um, keine Ahnung, 14.30 Uhr, 15 Uhr den Tag abgehakt, weitgehend, und konnte dann irgendwas anderes machen. Von daher fand ich es wesentlich angenehmer, in Videokonferenzen zu sein. Natürlich kann ich jetzt nicht einschätzen, ob mir das auch über eine ganze Woche so gefallen hätte, weil wir es immer nur an einem Tag hatten. Von daher kann ich das jetzt nicht abschließend beurteilen. Generell fand ich allerdings Videokonferenzen immer wesentlich angenehmer, außer natürlich, manche Lehrer haben dann einfach noch 10.000 Aufgaben dazugegeben, was manchmal leider passiert ist, dass man dann in der Videokonferenz saß und danach noch was fertig machen musste. Ich habe es gucken so ein bisschen. Ich spreche da ein bisschen Sie auch mit an. Ja, war manchmal ein bisschen viel. Aber sonst fand ich Videokonferenzen tendenziell eher immer besser und hätte mir auch teilweise mehr gewünscht, auch von mehr Lehrern. Man muss sagen, ich glaube, bei uns haben 5 Lehrer regelmäßig Videokonferenzen gemacht, also 5 LehrerInnen. Und das war's. Oder vielleicht sogar nur 4. Und das ist irgendwie ein bisschen wenig gewesen.
Ich muss aber auch sagen, dass bei uns, also in unserem Jahrgang, das so war, mit meinen Kursen, dass alles immer auf einen Tag gelegt wurde und nicht verteilt wurde. Und ich war dann mal froh, wenn mal eine Videokonferenz noch am Mittwoch ist und ich nicht 5 Videokonferenzen am Donnerstag habe und dann nochmal 3 am Freitag. Und Anfang der Woche hatte ich immer einen entspannten Start, sag ich mal. Und ich fand Videokonferenzen auch teilweise viel hilfreicher, wieder mit unserem Lieblingsfach Mathe. Vor allem, wenn so Einführungsstunden waren in neuen Stoff, fand ich das teilweise echt besser, als, sag ich mal, sich selber das zu erarbeiten.
Das habe ich jetzt eben nicht so genau angesprochen, aber das stimmt total. Wir hatten das Pech, dass wir wirklich donnerstags Mathe, Englisch, PB, Deutsch hintereinander hatten, was dann dazu geführt hat, dass ich einmal in 2 Videokonferenzen gleichzeitig war, was wirklich nicht zu empfehlen ist. Und das war nicht sehr geschickt gemacht. Das ist natürlich einfach eine Planungssache. Aber es stimmt, bis Mittwoch war immer gar nichts gefühlt. Und dann die letzten 2 Tage wurden irgendwie alle Videokonferenzen reingelegt, was einfach daran lag, dass wir in den Tagen mit den Lehrern Unterricht hatten, mit den LehrerInnen, ich vergesse die ganze Zeit, das zu gendern, mit den LehrerInnen Unterricht hatten, die Videokonferenzen angeboten haben.
Ja, Herr Nölte, glaube ich, das könnte nachvollziehen, oder, die Problempunkte?
Ja, natürlich. Ich meine, bei euch ist ja an der Schule offenbar wirklich das Problem, dass ihr kaum Videokonferenzen hattet. Das ist ja ganz was anderes. Ist vielleicht für euch schwer vorstellbar, aber wenn ihr euch wirklich vorstellt, es gab auch Schulen, die haben Videokonferenzen wirklich von Montag früh um 8 bis Freitag um 15.30 Uhr gemacht, eigentlich nonstop. Und da ist dann schon die Situation die, dass SchülerInnen zu Recht sagen, das ist jetzt einfach zu viel. Ja, aber in eurem Fall, das ist ja klar erkennbar, war das zu wenig. Dann hätte das mehr gemacht werden müssen, klar.
Wobei, JS, du kannst gleich, ich auch nochmal darauf hinweisen möchte, also aus meiner Sicht jetzt als aus einer längeren Zeit, wo man ja auch Videokonferenzen vollziehen konnte, ist es schon so, dass man da viele Sachen machen kann und gerade wenn es so um Ergebnisse zusammenführen geht und über Breakout-Räume gibt es ja auch technische Möglichkeiten, es gibt genug Tools und Apps, die man da verwenden kann, aber trotzdem haben Videokonferenzen, so ist meines Erachtens jedenfalls, eine starke Tendenz zur Zentralsteuer, also frontal irgendwie wieder, nur digital frontal. Es hat dazu, dass die Tendenz durch technische Mängel, dass nicht jeder so teilnehmen kann, wie er teilnehmen sollte und gerade Kooperationen, die im Vordergrund stehen sollen, nicht immer funktionieren. Also kurzum, wenn ich so manchmal die Forderung höre, Distanzunterricht muss Online-Unterricht sein, dann jedenfalls für unsere Ausstattung finde ich, dass das an manchen Punkten an Grenzen stößt, die nicht immer, das ist ja genau, was Sie gemeint haben, wahrscheinlich dauerhaft nicht umsetzbar ist und nicht in allen Bereichen so effektiv dann ist, wie man es vielleicht sich vorstellen würde. Das nur so aus meiner Sicht als Ergänzung. Erstmal, dann kann Herr Nölter nochmal reagieren, wenn er möchte.
Ja, ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, dass Sie damit bestimmt recht haben, dass es für manche SchülerInnen eine große Belastung war, von Montag bis Freitags komplett Videokonferenzen durchgehen zu haben. Ich würde aber trotzdem auch die Gegenposition nennen wollen. Da kann ich jetzt nicht für mich persönlich sprechen. Aber meine beste Freundin geht auf eine andere Schule, auch in einem anderen Bundesland. Und sie hatte die ganze Woche wirklich durchgehend Videokonferenzen. Sie hatte jede Stunde als Videokonferenz, das war von der Schule so vorgegeben. Und für sie war das wesentlich angenehmer. Und wenn wir dann so unsere Erfahrungen verglichen haben, habe ich mir schon manchmal gewünscht, so mehr ihr Modell zu haben. Vielleicht auch nicht immer, es war vielleicht auch manchmal ein bisschen viel, aber schon manchmal ein bisschen.
Ja, also ich glaube, wie immer, ehrlich gesagt, ist dann auch die Kommunikation mit den Schülern dabei das Wichtigste. Also konkret an meiner alten Schule, an der ich noch war, hatten wir das so geregelt, dass Videokonferenzen immer im Zeitfenster des alten Stundenplans stattfinden konnten. Also in der Regel fanden auch ganz viele Videokonferenzen statt. Und wir haben einfach mit den Schülern gesprochen in der Oberstufe, nicht? Und wir haben gemeinsam, in dem Einfach war es so, dass sie sich gewünscht haben, jetzt alle zusammen Videokonferenzen zu haben. Im Seminarkurs zum Beispiel war es so, dass sie gesagt haben, das bringt uns gar nicht so viel, zusammen dann zu hocken, sondern wir nehmen lieber das Angebot von individuellen Sprechstunden wahr. Und dann haben sie bei mir über so ein digitales Buchungssystem sich bestimmte Slots gebucht, wo sie dann nur mit mir gesprochen haben, über ihre Seminararbeit zum Beispiel. Das wurde da als sinnvoller empfunden, als alle zusammen machen eine Videokonferenz, wo ich für alle was erzähle. Da kann man ja auch mit den Schülern drüber sprechen. Also wenn die Möglichkeiten da sind, finde ich, ist das A und O, aber da kommt man an Schulen auch nicht so oft drauf, dass man einfach mit den Schülern spricht und mal sagt, wie sieht denn jetzt hier eine gute Lösung aus? Ja, und meistens haben die Schüler da die allerbesten Ideen und wollen sich auch nicht alle krampfhaft verdrücken, sondern sagen auch, nee, manchmal war das bei mir auch so, wir hätten gerne einfach mal deswegen Videokonferenz, damit ich auch aufstehe, ja, und dann wirklich in Tritt komme. Und wenn ich da irgendwie aussehen muss, ja, dann darf ich ja nicht mit zerzauselten Haaren irgendwie da blöd aussehen, sondern dann ist wenigstens der Zwang da, dass ich da drin bin. Das haben die Schüler auch von sich aus gesagt. Also da wäre mein Tipp einfach, im Rahmen des Möglichen mit den Schülern sprechen.
Jörg, du darfst nochmal. Geht los.
Ja, okay. Da sprechen Sie mir tatsächlich wirklich aus der Seele. Das hätte ich mir auch sehr gewünscht. Ich will jetzt auch hier keinen LehrerInnen von mir was vorwerfen. Habe auch ein bisschen Angst, dass Sie das hier anhören. Von daher alles gut. Ich war meistens sehr zufrieden. Trotzdem ist es schon so, dass man da leicht hätte mehr auf die Bedürfnisse eingehen können von den SchülerInnen. Das hätte ich mir schon an mancher Stelle gewünscht. Und jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Ach ja, genau. Und mit dem überhaupt mal aus dem Bett aufstehen, das habe ich auch bei mir und auch bei sehr vielen anderen beobachten können. Teilweise war die Mathe-Konferenz am Morgen der einzige Grund, warum ich überhaupt aufgestanden bin. Und das hätte ich vielleicht an mehr Wochentagen gebraucht.
Okay, im Anbetracht der fortschreitenden Zeit würde ich vorschlagen, wir gehen so ein bisschen in unsere Schlussfrage, die vielleicht versucht, so ein bisschen die Verbindung aus allen zu ziehen. Unsere quasi Schlussdiskussionsfrage, wenn man so will. Nämlich die Frage, ja, was hat denn Schule jetzt aus dieser Krise, aus dieser Pandemie gelernt? Was hat sich aus eurem Blickwinkel, kann sich verändern? Was hat sich schon verändert? Wo macht Schule Bewegung? Aber wo sind vielleicht auch Bereiche, wo wir gesagt haben, okay, die Pandemie hat uns Probleme gezeigt, aber so richtig kriegen wir die vielleicht nicht geschlossen. Ich würde die Frage vielleicht erstmal an Herrn Nölte geben und dann können wir mal gucken, was ihr noch aus eurer Sicht sagt. Mensch, da werden sich Änderungen begeben, da sehen wir schon irgendetwas. Oder da sind Punkte, wo vielleicht doch noch was passieren muss. Herr Nölte, wie würden Sie das einschätzen?
Also ich glaube, dass die Krise wirklich wie so ein Brennglas alle sowieso schon bestehenden Probleme und Unterschiede zutage gefördert hat. Und ich würde mir wünschen, dass alle Beteiligten wirklich mit Selbstkritik und mit offener, mit der Möglichkeit, auch Fehler vielleicht einzugestehen, da rangehen und sagen und eine Inventur machen, was ist jetzt wirklich das, was wichtig ist. Also um das aufzunehmen, was Sie sagen, ist das wirklich so wichtig, dass wir den Datenschutz vielleicht manchmal ein bisschen übertreiben in eine bestimmte Richtung, oder ist es nicht wirklich vor allen Dingen wichtig, dass wir uns um das Lernen der SchülerInnen kümmern? Ja, und ich würde mir wünschen, dass das Digitale irgendwann so normal wird, dass man gar nicht mehr über Ausstattung und diese Sachen spricht, sondern Möglichkeiten benutzt und sich um das kümmert, was im Zentrum steht, also die Entfaltung von jedem einzelnen Schüler und jeder Schülerin.
Meinen Sie denn, dass das passieren wird so? Also das klingt immer sehr, sehr positiv und sehr zukunftsgerichtet.
Dafür halten Sie es?
Ja, alles gut. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ist ja nach Ihrer Position sein. Ich stelle mir bloß die Frage, wird das so auch funktionieren? Also wird gerade das System Schule, was ja doch ein sehr starres und ja, wenig dynamisches System ist, genau so funktionieren, wie Sie sich gerade vorstellen?
Geht die Frage an mich jetzt nochmal?
Ja, handelt erstmal an Sie.
Ach so, ja. Na gut, ich meine, das merkt man ja schon. Ich versuche deswegen ja auch Optimismus zu verbreiten, weil ich in diesen Diskussionen ja irgendwie doch auch jeden Tag bin und auch weiß und merke, wie viel Negatives man wirklich natürlich auch zu Recht an allen Ecken und Enden zu hören bekommt. Und ich sehe aber wirklich das Potenzial. Und ich wäre nicht in dem Beruf, wenn ich nicht wirklich dran glauben würde, dass wir da vieles auch positiv auf die Reihe bekommen. Und ich glaube schon, dass bestimmte Dinge fallen. Ja, wenn ich jetzt in den Berliner Verordnungen lese, welche Möglichkeiten für Prüfungen tatsächlich jetzt angedacht werden. Wenn ich merke, wie auch in den Bildungsbehörden, wie man jetzt aufwacht, dass sich Dinge verändern, dann denke ich, kann man wirklich optimistisch sein. Ja, und wichtig wäre mir auch, und da ist es hier ja ein super Beispiel dafür, dass man die Stimme der Schülerinnen viel stärker wahrnimmt. Ja, also ihr habt ja diesen ganz tollen Bundesschülersprecher Dario Schramm, mit dem war ich in mehreren Diskussionsrunden. Da gibt es ja inzwischen auch wirklich tolle Vertretungen in der Öffentlichkeit, die sich da artikulieren können. Und ich meine, wir haben da wahnsinnig viel aufzuholen im Bereich Schule und Bildung. Und ich bin guter Dinge, dass das wirklich vorangeht. Ehrlich gesagt, ja.
Da würde mich die Perspektive der anderen noch interessieren. Was würdet ihr denn sagen? Wird sich Schule verändern? Wo sind Punkte, in denen ihr vielleicht positiv gestimmt sind? Und wo sind vielleicht Bereiche, bei denen ihr sagt, naja, nett gemeint, aber funktioniert nicht so wirklich? Gibt es da von eurer Seite aus Positionen? Würde ich vorschlagen, LD, fang mal an. Du bist immer der Erste, komm.
Ich muss gerade ganz ehrlich zugeben, dass ich kurz abgelenkt war. Könnten Sie die Frage nochmal wiederholen?
Alles gut. Die Frage, was hat Schule aus deiner Sicht, wird Schule aus deiner Sicht sich verändern? Wenn ja, wo? Oder wo sind vielleicht auch durch die Krise keine Fortschritte oder trotz der Krise keine Fortschritte zu erwarten?
Dankeschön. Ich denke, beziehungsweise ich hoffe, dass es jetzt zu so einer Symbiose von Präsenz- und Distanzunterricht kommen könnte oder beziehungsweise, dass eben die digitalen Lernmethoden viel, viel stärker, also ich rede jetzt vor allem von unserer Schule, viel, viel stärker involviert werden könnten. Also ich denke schon, dass es leichter ist, mit einem Lehrer über eine, in Anführungszeichen, Chat-Plattform wie Teams zu kommunizieren, als über ausführliche und vor allem E-Mails mit gewissen Anforderungen, dass man dann darauf achtet, dass man die Anrede hat, die Abmoderation etc. Und dass man auch einfach mit den Lehrern einfacher von zu Hause aus kommunizieren kann, wenn man während der Hausaufgaben, während der Lernphase etc. Fragen hat. Dementsprechend hoffe ich einfach, dass es zu einer Intensivierung der Einbindung solcher digitalen Lernmöglichkeiten und Lernangebote kommt.
Ja, also ich halte das prinzipiell auch für richtig und denke, dass es ein guter Schritt wäre. Allerdings sehe ich den Punkt, den du angesprochen hast, mit dem engeren Kontakt ein bisschen kritisch oder einfach mit dem ständigen erreichbar sein, weil ich denke, dass es zunehmend schwieriger wird, gerade für junge Arbeitnehmer zwischen Beruf und Freizeit, Feierabend, sage ich einfach, zu unterscheiden. Und wenn das Problem auch schon bei Schülern auftreten könnte, ja, da sehe ich einfach die Gefahr, dass dann die Work-Life-Balance, von der alle sprechen und mit der viele Menschen Probleme haben, auch schon bei Schülern ins Wanken geraten könnte. Und da muss man, denke ich, ganz aufpassen. Hilfe an sich ist kein Problem, aber ich bin der Meinung, dass man da geregelte Zeiten zumindest in Betracht ziehen sollte, weil sich sonst das Gleichgewicht stark verschieben könnte. Und es sind ja immer noch Kinder, die zur Schule gehen.
Ich würde aus meiner Sicht vielleicht noch ergänzen, also das hat der Herr Nölte schon angedeutet, dass, glaube ich, im Bereich der Digitalisierung, und er hat es ja immer Klima der Digitalität genannt, dass da Bewegungen sind, dass Schulen sich da mehr geöffnet haben, sie mussten es und das ist ja jetzt da und jetzt kann man es ja auch nutzen. Da sind sicherlich gute Tendenzen da, so jetzt auch meine Hoffnung. Gleichzeitig muss ich von der anderen Seite eben auch sagen, dafür bedarf es eben teilweise eben auch ein stückchenweise Unterstützung. Also nicht jeder ist da so affin und will sich da ranrobben und will sich damit beschäftigen und versucht sich da in irgendeiner Form selbst fortzubilden. Und dafür braucht es dann halt sowohl in der Lehrerbildung, also denen, die das machen sollen, als auch in der Lehrerweiterbildung entsprechende Plattformen. Und wenn man ehrlich ist, auch da wieder Verweis auf den Livestream, ich packe ihn nochmal in die Shownotes, auch da haben wir darüber ja gesprochen, das ist sicherlich ausbaufähig, weil nur dann kann das auch sinnvoll funktionieren und nur dann kann Schule sich ja da auch weiterentwickeln. Und da bin ich gespannt, ob das dann wirklich in den nächsten Monaten so intensiviert wird, wie beispielsweise das MBJS es ja versprochen hat mit einer großen Digitalisierungsoffensive. Und jetzt haben wir ja die Gelder vom Digitalpark, das werden die Schulen alle digital. Ja, nur weil da so ein Panel hängt, heißt noch lange nicht, dass ich es sinnvoll benutze. Insofern, da hängen immer noch ein paar andere Sachen mit dran. Und das ist so ein bisschen so quasi das Spannungsverhältnis wieder, in dem ja, ich aktuell die Situation so ein bisschen einschätzen würde. Ian, du darfst.
Ich muss jetzt hier noch mal was ein bisschen Provokantes reinwerfen. Wenn es zu provokant ist, Herr Kabisch, kann ich es auch rausschneiden.
Ich schneide nicht, das weißt du.
Ja, okay. Also, Digitalisierung und digitale Endgeräte und der ganze digitale Unterricht muss verlässlich sein. Und bei uns an der Schule ist es nicht so, dass irgendwie das Ministerium da der große Faktor ist, von wegen gute Internetleitungen haben, gute Endgeräte haben, sondern, darf ich das wirklich jetzt sagen? Sondern halt unsere Stadt, die finanziell da, ich sag mal, nicht nur finanziell wenig Unterstützung bietet, sondern halt, was ich so mitbekommen habe, auch von Lehrern, die sich da bei mir beschwert haben, beziehungsweise mit mir darüber beschwert haben, weil das Internet nicht funktioniert, wenig kommt. Und wenn das Problem schon da beginnt, mache ich mir da ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen.
Herr Nölte kann ja gleich was dazu sagen aus seiner Sicht. Ich würde nur ergänzen, um den Schulträger ein bisschen in Schutz zu nehmen. Da gibt es ja Bewegungen durchaus. Also alle Schulen, staatlichen Schulen zumindest, werden ja an Glasfaser angeschlossen, theoretisch bis zum kommenden Jahr. Wir werden mal sehen, wie das funktioniert. Dann wäre die Leitung zumindest da. Und was in digitale Endgeräte betrifft, wird ja entsprechend breit investiert. Also das, glaube ich, kommt schon irgendwann. Ich sehe eben eher die Problematik, es muss dann gelebt werden. Es muss damit auch aktiv gearbeitet werden. Das ist eher der Punkt, den ich dazu sehe. Herr Nölte, wollen Sie kurz reagieren? Dann kann JS vielleicht noch ergänzen.
JS kann auch gerne vor mir ergänzen.
Dann bitte, Ladies First.
Dankeschön. Also ich muss da Ian vollkommen zustimmen und ich finde es auch nicht so provokant, das ist einfach zu 100% die Wahrheit. Es gibt keinen einzigen Tag in den letzten Wochen, an dem wir nicht irgendwelche Probleme mit dem Internet haben. Und ob das jetzt daran liegt, dass das Internet prinzipiell nicht funktioniert oder dass gewisse LehrerInnen das vielleicht nicht so gut benutzen können und dann, dass gewisse andere LehrerInnen oder in dem Fall Lehrer da vorbeikommen müssen und helfen müssen. Also ist da auf jeden Fall, was Sie, Herr Kabisch, auch schon angesprochen haben, in der Ausbildung muss da natürlich viel stärker darauf geachtet werden, dass das auch von den Lehrern überhaupt umgesetzt werden kann, weil sonst bringt es niemandem, wenn da die Computer durch die Schule geschoben werden und die Tablets hinterhergezogen werden, wenn man das nicht richtig benutzen kann.
So, Herr Nölte, Sie dürfen.
Ja, da ist... Also ich weiß nicht, ob ich könnte eine lustige Anekdote erzählen von eurer Schule, an der ich früher ganz oft war, weil ich da ja immer zum Besuch der Referendare vorbeigeguckt habe. Und was eure Schule immer vorauseilte, war der Ruf, dass man da kein Handyempfang hat. Und tatsächlich ging es mir immer so, dass ich bei den Unterrichtsbesuchen, das ist ja schon etliche Jahre her, immer auch schon damals so versucht habe, digital zu arbeiten und Unterrichtsentwürfe, Mitschriften immer ja quasi an meinem Endgerät übers Internet irgendwie durchführen wollte. Es ging überall, aber nicht bei euch, weil man da nicht mal Handyempfang hatte. Und ein Referendar hat sich sogar mal in eurer Schule aus Versehen eingeschlossen und konnte keine Hilfe holen, weil er mit seinem Handy keinen Empfang hat. Das ist wirklich eine lustige Geschichte, aber man kommt mit Humor der Sache natürlich nicht bei, weil das ein ernsthaftes Thema ist. Das würde auch nochmal eine eigene Sendung, glaube ich, erfordern. Die Probleme sind riesengroß. Also das nimmt jetzt auch zu viel Zeit, glaube ich, in Anspruch, wenn ich erzähle, wie wir damals als ja irgendwie doch ein bisschen auch benachbarte Schule versucht haben, mit dem Problem umzugehen. Aber das Problem ist definitiv da. Nicht? Deswegen habe ich jetzt ja nur recht wolkenreich geschrieben. Ich habe vorhin gesagt, ich würde mir wünschen, dass diese Fragen wirklich so gelöst sind, dass man sich um die eigentlichen kümmern kann. Ja, da ziehen wir sozusagen am gleichen Strang. Jetzt bin ich zum Glück sozusagen nicht verantwortlich für eure Internetanbindung. Aber das, klar, das ist ein Riesenproblem und kein Mensch in irgendeinem anderen Land, in Europa oder sonst wo, versteht, worüber wir da sprechen.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, unsere Lehrer geben sich teilweise von ihrem Handy aus Hotspot zum Computer, um ihre Dienstmails empfangen zu können. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen.
Ja, das?
Reden wir gerade von Internetproblemen und dann ist mein Internet natürlich weg. Wie sollte es anders sein? Also ich kann ja sagen, dass die Schule schulintern auch Bunker genannt wird, weil man wirklich gar keinen Empfang hat. Und ich bin auch der festen Überzeugung, ich wohne relativ nah an der Schule, dass ich deshalb so schlechten Empfang bei mir zu Hause habe, weil die Schule einfach Internet kaputt macht, keine Ahnung. Also es gibt wirklich keinen Empfang auf dem Schulgelände, das kann man auch nicht anders sagen. Es ist wirklich, ist traurig.
Nun ist ja das Gute, dass das Internet nicht aus dem Netz kommt, also aus der Luft, sondern durch ein Kabel. Insofern Handyempfang nicht so wichtig ist. Aber Herr Nölte hat natürlich trotzdem recht. Das ist ja sicherlich ein Fakt. Gut, ich würde vorschlagen, wir haben mal ganz viele Sachen offen. Herr Nölte hat schon gesagt, dann kann man über viele Sachen sich noch mehr unterhalten. Digitalisierung alleine wäre wert, darüber noch mehr zu sprechen und zu diskutieren. Ich glaube, für heute und für unseren kleinen Blick auf Corona und Schule machen wir ein Schleifchen drum. Einmal in unserer Sommerreihe darf ich das nochmal sagen. Und möchten Herrn Nölte herzlich danken, dass er heute bei uns zu Gast war und sich die Zeit genommen hat und ich glaube, so einen kleinen Einblick uns auch geben konnte in das, was für ihn auch Unterricht ausmacht und vielleicht die Zukunft von Schule sein kann. Herzlichen Dank, Herr Nölte.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, und damit ist unsere Sommerreihe offiziell beendet mit der Zusatzfolge. Wir hören uns dann regulär im September wieder mit der nächsten regulären Ausgabe. Und einerseits kommt der liebe Albrecht zurück. Er wurde ja von vielen von euch sehr, sehr geherzt. Und wir gucken nochmal auf die Kandidatinnen, die wir noch nicht besprochen haben zur Bundestagswahl. Und Melanie Brinkmann wird zu Gast sein. Und wir werfen einen Blick zurück auf Corona. Insofern ein kleiner Ausblick darf dann schon sein. Wenn die Folge erscheint, ist es auch nur noch knapp 2 Wochen, bis diese Folge dann kommt. Also kurzer Zeit für alles zu hören. Wie immer, ihr kennt die Kanäle für das offizielle Feedback. Wie immer an die offizielle Adresse natürlich gerne zu schicken und alles weiteres in den Shownotes zu sehen. Und sonst ende ich wie immer mit dem netten Hinweis, bleibt gesund. Und das meine ich ganz ehrlich, Aufnahme dieser Sendung, das kann man sich ja vorstellen, war schon ein paar Wochen vor dem Veröffentlichungstermin. Und ich bin ehrlich, also man wird ja immer mal mit irgendwelchen Schicksalen betroffen, aber als dieser nette dänische Fußballspieler da auf dem Platz umgefallen ist, Christian Eriksen, ja, da hat man vor Augen geführt bekommen, wie schnell es dann doch, er hat überlebt, Gott sei Dank, aber wie schnell was zu Ende sein kann. Insofern, passt auf euch auf, genießt das Leben, soweit man es genießen kann und wir hören uns dann bald regulär wieder. Wir gehen ins Outro mit einem kleinen, wie soll es anders sein, satirischen Beitrag. Sebastian Puffpaff hat in seiner der eigenen Sendung einen Blick auf das Homeschooling geworfen aus seiner Sicht. Und wir wollen damit so ein bisschen diese kleine Phase abschließen. Dann bis bald und bleibt wie immer politisch.
Sie hörten die Sommerreihe des Politikgeflüster-Podcasts. In der Reihe Corona und schauen wir uns verschiedene Einflüsse des Coronavirus an. Auf Sport, auf Jugend, auf Politik. Alle Bereiche werden von uns in 45 bis 60 minütigen Clips betrachtet. Wie immer gilt, hört rein, schickt uns Feedback und werdet zum Flüsterer.
Ich habe übrigens ein bisschen was zu tun, Entschuldigung, machen Sie schon mal, weil ich mache ja mit meiner Tochter Homeschooling und ich habe Mathe abbekommen. Ne? Meine Frau schön Sport und Religion und ich jetzt Mathe. Und hier muss ich jetzt gerade, beim Metzger kostet 1 Kilogramm Schinken 8 €. Herr Kraus lässt sich 250 Gramm und Frau Rieder 100 Gramm Schinken davon abschneiden. Wie weit müssen Herr Kraus und Frau Rieder voneinander entfernt stehen, damit der Abstand zum Metzger 2 Meter beträgt? Ja, weiß ich jetzt. Ich habe es mal gegoogelt, aber ich weiß es nicht. Ich weiß, das sind ja die wahren Probleme des Homeschoolings. Ne? Also man kann nicht weglaufen, ne? Oder anderen die Schuld geben. Und das Schlimmste ist ja, die Kinder merken auf einmal, wie dumm man selber ist. Das ist ja auch, das kriegen sie ja nie wieder eingeholt. Ja. Klar, was die Schulen da draußen machen, alles wunderbar. Es wird sehr viel Material mit nach Hause gegeben. Lehrer schlafen im Grunde genommen in WhatsApp, um zur Verfügung zu stehen. Aber es ist ja sehr heterogen, sage ich jetzt mal, was da so rausgegeben wird. Das ist so ein bisschen wie bei so einem All-You-Can-Eat-Buffet. Ja? Es schmeckt irgendwie alles ähnlich, ist aber grundverschieden, sieht anders aus. Und manchmal kriegst du Durchfall. So ist im Moment der Lerninhalt, der an die Schüler gegeben wird. Ja. Und da gibt es viele Probleme. Also ich habe mir das mal aufgeschrieben. Also gerade hier die Motivation der Lehrer, die unterscheidet sich vehement. Ne? Die einen machen richtig in Stochastik, die anderen dann lieber in Spätburgunder. Andere natürlich Riesenproblematik, technische Ausstattung. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern im Pubertätsalter. Mit 3 Kindern, auch schön. Sowas wie Rinderhälften, nur anders. Wo waren Sie? Haben jetzt also 3 Pubertiere und aber eine Internetleitung mit 56K. Da kriegen Sie ja kein Homeschooling mit hin. Ne? Schwierig.